Was soll das heißen? Diverse Leute beschweren sich in den Kommentaren, dass der Handy-Gag ausgelutscht ist. Das ist mir egal. Wir machen das weiter. Herzlich willkommen heute, die letzte Bundesliga-Folge des Jahres 2024. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir besprechen heute den letzten Bundesligaspieltag vor der Winterpause und da war ja so einiges dabei. Triumphe und Tragödien. Dazwischen bewegt sich einiges am heutigen Tag. Ich begrüße ganz herzlich Tobi Escher, Etienne Gade und Nico Backspin. Wir machen es heute quasi übers Internet, remote, wie man sagt, weil die Studios bereits geschlossen sind. Da sind alle schon in Weihnachtsfeierstimmung unter dem Tannenbaum versammelt, trinken Punsch und reden über alte Geschichten. Deswegen machen wir das heute digital. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Wow, ich spüre die Energie, ich spüre die Weihnachtsfreude.
Du musst ja sagen, die gesamte Firma ist ja einfach schon im Weihnachtsurlaub. Wir sind ja die Einzigen, die hier noch arbeiten müssen, von allen Rocket Beans-Mitarbeitern, von allen 300. Das ist dann schon schmerzhaft ein bisschen.
Ja, was dazu führt, dass du jetzt 14 Jobs gleichzeitig hast, ne?
Ja, ich bin jetzt quasi die Regie hier. Ich muss jetzt hier alles regeln und alles machen und hier Intros reinspielen und sowas. Muss aufpassen, dass ich nicht plötzlich hier drücke.
Aber dann lass uns das schnell abhaken. Also Wolfsburg inkonstant, Dortmund gut gemacht, Bochum endlich mal gewonnen, Leverkusen stark gegen Freiburg, Stuttgart lame, Frankfurt-Mainz lassen wir aus, Hoffenheim, Gladbach, interessiert auch nicht wirklich. Bremen geil gespielt, habe ich ja schon von Anfang an gesagt, Kiel endlich mal gewonnen, Bayern deklassiert, Leipzig. Tschüss, bis nächste Woche oder nächstes Jahr.
Ja, das war's von uns. Habt einen wunderschönen Abend.
Ja, wir kommen ganz ehrlich, wir müssen jetzt nicht jetzt mal wir so tun, als ob wir da wirklich viel zu sagen haben.
Wir fangen trotzdem an.
Ach, Nils.
Ja, es tut mir leid, Eddie, aber du hast das super gemacht, aber das lassen wir auch auf jeden Fall drin und können das auch einzeln nochmal rausschneiden und über diverse Social Medias rausfeuern, weil es wirklich richtig gut war. Aber wir lassen ein bisschen Fleisch noch ranpacken und wir fangen an mit dem Herbstmeister. Das hat er sich ja verdient, die Bayern letztes Jahr gedemütigt von Leverkusen. Dieses Jahr hat Uli Hoeneß bereits in der Frühphase der Saison versprochen den Anhängern, dass es dieses Jahr sicher die Meisterschaft wird und dann mal schauen, was noch on top kommt. Danach kam erstmal on top die Pokalniederlage gegen Leverkusen und dann kam noch so einiges anderes und über das sprechen wir heute. Die Bayern mit einem Comeback, sie haben ja letzte Woche gegen Mainz Punkte gelassen und damit Leverkusen wieder ein bisschen rankommen lassen, dieses Mal dann im Spitzenspiel gegen Leipzig überhaupt nichts anbrennen lassen. Das war eine Demonstration bayerischer Stärke. Es gab ein Kuriosum direkt zu Beginn des Spiels, das schnellste 1:1 in der Geschichte der Bundesliga. Dachte man vielleicht, okay, das gibt hier einen Schlagabtausch, Leipzig kann in irgendeiner Form vielleicht mithalten, aber nee, Pustekuchen, die Bayern haben das so souverän durchgezogen, gewinnen am Ende 5:1 und das auch verdient.
Das war eine Machtdemonstration, muss man ganz klar sagen, als jemand, der jetzt auch zweimal gegen Leipzig mit der Eintracht gespielt hat, war das dann schon interessant zu sehen, weil man dann eben nochmal sieht, wie die Machtverhältnisse wirklich sind, wenn es hart auf hart kommt. Sie waren chancenlos, die Leipziger. Also es war wirklich eine Machtdemonstration. Klar, am Anfang dachte man noch, als Šeško nochmal da zurückkommt, 1:1. Das hat schon so ein bisschen angedeutet, wie diese Partie werden könnte. Es war eine hochklassige Partie, die hat Spaß gemacht. Aber man sieht eben bei den Bayern ganz oft natürlich diese individuelle Klasse und wenn jeder einzelne Spieler diese individuelle Klasse auch erreicht, dann ist einfach Feierabend. Also es ist einfach ein Unterschied. Wir haben so viele Spiele gehabt, wo ein Sané Torchancen vergeben hat und übers Tor und neben das Tor ballert und dann gibt es aber eben auch die Spiele, wo die alle reingehen. Und dann trifft einfach jeder und alles klappt und das war halt wieder mal so ein Bayern-Spieltag, wo jeder in Topform war. Man kann eigentlich kaum jemanden, finde ich, besonders raus. Im Kimmich hat eine überragende Partie gemacht, doch, das kann man vielleicht schon sagen. Sowohl sein Tor als auch als Leader auf dem Platz, finde ich, war das sehr auffällig, wie er mit einer Aggression, mit einer Willenskraft die Bälle gefordert und verteilt hat. Das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Das war schon eine ziemlich starke Leistung. Er hat da auch wirklich das ganze Team mitgezogen. Und dann hat einfach alles funktioniert Und dann hat auch ein Leipzig wenig entgegenzusetzen. Die sind eigentlich auch gar nicht so richtig, meiner Meinung nach, ins Spiel gekommen, weil die Bayern einfach den Ball haben laufen lassen und das Pressing von Leipzig einfach dann dadurch nicht funktioniert hat, weil sie sich einfach auch von diesem frühen Angriffspressing, womit viele Vereine, inklusive der Eintracht, dann auch Probleme haben. Diese Probleme hatten die Bayern nicht. Und dann, ja, die individuelle Klasse und dann haben die Bayern eben ihren Fuß mal auf den Boden gesetzt und gesagt, stopp, halt stopp.
Jetzt rede ich. Ich finde es halt so krass, wenn du dir das anguckst, wie Bayern spielt. Wir alle spielen FC, ehemals FIFA. Und es fühlt sich ganz so an wie ganz logische Tastenkombination, die du drückst, um Tore zu schießen. Und wenn du dann aber auf deiner siehst, wie ich glaube, es war Leimer 2-1, ne? Ein Pass nach außen, ein Pass nach innen und vier Leipziger werden hops genommen innerhalb von 2 Sekunden. Wird es nicht nur an Bayern gelegen haben, sondern auch einem irgendwie etwas konsternierten Leipzig, so wie der zufällig zugeloste Gegenspieler, den du kriegst online. Und ich hatte auch gedacht, dass da noch mehr Gegenwehr kommt, aber dieses individuelle und damit vielleicht aber auch das Selbstbewusstsein, wie du einfach offensiv Dinge spielst, ist halt schon wieder ekelhaft beeindruckend, wie sie das machen. So. Normalerweise fallen ja hinten Tore bei Bayern gerade immer noch und die Defensive ist ja dann eher der Schwachpunkt, aber warum Leipzig da nicht so wirklich Zugriff gekriegt hat, ist in meiner Meinung liegt an Mangel dran, weil sie vorne einfach so überragend gut Fußball gespielt haben.
Du. Ja, 75% Ballbesitz hatten die Bayern in Halbzeit 1 gegen Leipzig, Leute.
Ja, man darf dann ja auch Leipzig in dem Sinne nicht überschätzen, als dass sie ja dieses Jahr schon öfter Defensivprobleme gezeigt haben. Also sie haben 3 eingeschenkt bekommen von Aston Villa, 3 von Juventus. Gegen Leverkusen waren es nur 2, aber hätten es auch 4 oder 5 sein können. Haben 5 von Wolfsburg sich einschenken lassen. Also defensiv sind die nicht auf dem Niveau. Und ich fand auch diese Fünferkette, die sie da mit Lusa als Halblinksverteidiger, Halblinksaußen gespielt haben, die hat nicht so funktioniert. Es war ja kein Zufall, dass Leimer und Davis so mit die überragenden Akteure waren, weil die immer wieder von außen ins Zentrum durchgebrochen sind und da relativ wenig Gegenwehr von Leipzig kam. Also Leipzig hatte da mit diesem 5-3-2 keine Antwort auf Verlagerung und keine Antwort auf die in die Mitte ziehenden Außenverteidiger, die das dann geschafft haben, die Außenstürmer freizuziehen. Und das sind eigentlich so Dinge, die man von Leipzig in der Vergangenheit nicht kennt. Also Leipzig hatte jetzt auch wirklich nicht die beste Hinrunde gespielt. Die Siege gegen Eintracht gegen Eintracht her, klar, schwerer Champions-League-Gegner. Aber dass sie aktuell sind sie einfach nicht auf dem Niveau, um mit den Bayern mitzuhalten. Erst recht nicht, wenn die Bayern da eben ihre erste Elf auf dem Platz stellen und diese erste Elf dann auch noch performt. Und jetzt ein paar Spieler einfach auch wie Davis endlich eine Form erreicht haben, die sie lange, lange nicht mehr hatten.
Und es ist ja, du sagst gerade, die redest von der ersten Elf. Und da muss man bei Leipzig natürlich auch einschränkend hinzufügen, dass ursächlich für die defensive Instabilität natürlich auch personeller Engpass ist, gerade da hinten. In der Dreierkette haben wir jetzt mit Seibald jemanden gesehen, der da eigentlich nicht hingehört. Also der gehört ins defensive Mittelfeld auf die 6, aber nicht als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette. So, das zeigt halt auch, wie es gerade personell um Leipzig bestellt ist. Dann kam zu Ende des Spiels noch eine weitere Hiobsbotschaft hinzu. Mit Henrichs hat sich ein weiterer Defensivspieler schwer verletzt. Achillessehnenriss, fällt die komplette restliche Saison aus. Das ist auch Teil der Wahrheit, dass Leipzig da hinten wirklich die Spieler ausgehen. Und wenn die Spieler da sind, dann heißt es ja noch lange nicht, dass sie topfit sind. Sie müssen dann vielleicht auch früher ran als gewollt. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Und ich glaube, dass für sie jetzt erstmal die Pause auch ganz gut ist. Leipzig hat sich ja noch ein bisschen berappelt. Sie waren ja wirklich schon in der Krise, haben in der Champions League alles verloren. Und in der Liga sah es zeitweise auch nicht gut aus. Haben sich wieder ein bisschen berappelt. Und Rose sitzt wieder ein bisschen fester im Sattel, aber man sieht ganz klar, dass diese Ambition, vielleicht mal um den Titel mitzuspielen, ganz weit weg ist für Leipzig dieses Jahr. Man hatte ja sie ein bisschen sogar auf dem Schirm vor der Saison, weil man nicht wusste, wie stabil wird Bayern unter Company auftreten. Gibt es eventuell für Leipzig mal ein Fenster, aber das kann man ganz klar verneinen für die Saison. Ich glaube, sie werden im Winter was in der Defensive machen müssen.
Ja, also ganz klar, wenn du halt mit einer Dreierkette Gertreuder, Orban, Seiwald spielst und Gertreuder hat auch wirklich, der hat noch schlechter ausgesehen als Seiwald, was eigentlich auch kaum möglich ist, wenn du bedenkst, dass es wirklich nicht Seiwalds Position ist. Ja, das ist dann schon bitter. Und dann Nusa, das ist ja auch immer so ein Typ, der eigentlich noch nicht dieses RB-Pressing einfach drauf hat. Also der nicht diese Intensität auf den Platz bringt, die du eigentlich für den RB-Fußball brauchst. Aber Rose muss ihn halt trotzdem aufstellen, weil er momentan so von den Dribblings her der einzige Unterschiedsspieler ist für die Offensive. Das sind da so viele kleine einschränkende Dinge, Trotzdem hatte ich das Gefühl, in der Vergangenheit gab es auch Phasen, wo RB solche Rückschläge besser weggesteckt hat. Also einfach diese defensive Stabilität, für die sie ja immer standen unter Rose. Also das war ja immer so, dass sie vielleicht Probleme hatten, nach vorne zu spielen, aber defensiv standen sie immer. Das ist momentan ja auch nicht gegeben. Aber klar, du hast natürlich vollkommen recht, für die kommt die Winterpause absolut zur rechten Zeit. Und sie müssen nochmal nachlegen, jetzt wo Henrys halt auch, ich glaube, der ist für die gesamte Saison raus, oder? Der hat ja einen Achillessehnenriss, also das ist schon heftig. Genau.
Das ist heftig. Ja, ansonsten wird es für Leipzig da auch ein paar andere Spieler geben, die dann zurückkommen. Also natürlich ein Xavi, der, was das Offensivspiel angeht, nicht zu ersetzen ist. Und auch ein Schlager, der jetzt gegen die Bayern von Anfang an gespielt hat, aber der natürlich auch nach seinem Kreuzbandriss und 7 Monaten Pause auch gar nicht auf seinem Top-Niveau sein kann. Der hat auch mehr gespielt, als er eigentlich sollte, dass er jetzt überhaupt vor der Winterpause nochmal von Beginn an ran muss, ist auch schon ein Eingeständnis an die Personallage und auch vielleicht an die Qualität der Alternativen zu ihm. Und der wird natürlich jetzt dann im Januar mit vollem Training im Rücken auch wieder anders auftreten können. Und dann hast du eventuell eine Leipziger Mannschaft, die vielleicht auch ein paar andere Möglichkeiten dann wieder hat. Die haben dann ja keine Doppelbelastung mehr. Also okay, DFB-Pokal sind sie weiter, aber sie sind dann in der Champions League raus. Das heißt, da können sie sich auch ein bisschen weiter regenerieren, haben auch mehr Trainingszeit, um gerade vielleicht Spieler wie den Getreuder auch ein bisschen mehr noch oder auch wie Nusa dann eben ans Pressing zu gewöhnen. Also ich glaube, die sind ganz froh, dass sie sich jetzt in die Winterpause begeben können. Bei den Bayern, finde ich, muss man auch immer wieder feststellen, dass wenn sie einen Nackenschlag kassieren, wie jetzt gegen Mainz letzte Woche, willst du nicht der Gegner sein, der danach kommt. Und das ist für mich so mit die größte Mir San Mir-Mentalität, dass sie eben immer stärker zurückkommen, wenn sie verlieren. Und das hat sich irgendwann ausgeprägt. Das war vielleicht damals mit der Finalniederlage, als sie dann, ich glaube, 2 Jahre später gesagt haben, nee, wir mit dieser Spielergeneration, wir holen jetzt noch einen Titel. Das war damals ja auch schon, als sie 99 gegen Manchester United verloren haben. Und dann kamen sie mit dieser Spielergeneration nochmal zurück und haben gegen Valencia dann die Champions League gewonnen. Ich glaube, da hat sich das auch so alles ausgeprägt, dieses, nee, wenn uns jemand ärgert, wenn wir eine Niederlage kassieren, das wirft uns nicht um, sondern wir zeigen eine Trotzreaktion und überrollen den nächsten Gegner. Und das hat irgendwie eine Tradition und das musste diesmal Leipzig spüren, gegen Bayern, die Lust hatten.
Da kurz einhaken, weil das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum Tuchel gehen musste. Weil es da ja unter Tuchel diese Phase gab, wo sie 3, 4 Spiele am Stück plötzlich verloren haben und diese Reaktion eben nicht da war. Und Kimmich hatte ja schon nach dem Mainz-Spiel völlig klar gemacht, wir werden eine Reaktion zeigen. Und der ist ja auch derjenige, der jetzt vorangegangen ist und wirklich im Pressing immer der höchste Akteur war, der gelaufen ist wie blöde. Und dem er auch angemerkt hat, der möchte diese Reaktion zeigen. Also das ist schon ein Faktor, der wieder zurückgekehrt ist, der so ein bisschen verloren schien. Und man hat sich ja die letzten Jahre unter Tuchel und Nagelsmann gefragt, ey, was ist da mit den Bayern los? Mental auch manchmal. Aber jetzt, dieses Spiel war eindeutiger Fingerzeig, ey, wir sind wieder da. Also wir lassen uns nicht von solchen Rückschlägen aus der Reihe tanzen. Weil das muss man ja auch sagen, wenn wir bei Leipzig über Verletzungssorgen reden, bei Bayern ist es ja auch nicht viel besser eigentlich. Also Bayern haben jetzt wieder ein bisschen Luft gesehen und ein bisschen Licht gesehen. Kane war auch wieder da, war aber jetzt auch nicht der entscheidende Faktor in diesem Spiel, wirkte auch noch angeschlagen. Aber auch die haben ja eigentlich nicht ihre beste Elf mit den besten Topspielern, mit den besten, in der besten Form. Und trotzdem schaffen sie dann so eine Rückkehr nach einer Niederlage gegen Mainz.
Ja, du hast recht. Ich würde es da bei den Bayern ein bisschen weniger dramatisch sehen, weil natürlich auch die Qualität, die dann reinkommt, eine andere ist. Davies ist jetzt zurück, Kane ist zurück, Musiala ist fit. Und die einzige Position, die jetzt, glaube ich, in diesem Spiel nicht optimal besetzt war, war die Rechtsverteidigerposition. Boe hat sich auch wieder längerfristig verletzt. Der hat einfach die Seuche am Fuß oder auch an anderen Körperteilen, der kommt nicht so richtig in die Spur, obwohl er, glaube ich, auch mit seinem Tempo prädestiniert wäre, da eine gute Rolle zu spielen. Und da hat jetzt Leimer wieder gespielt, was auch nicht seine Paradeposition ist, aber was auch zeigt, dass dieser Spieler sehr vielseitig ist und hat das ja auch gut gemacht auf der rechten Seite. Goretzka hat Pavlovic vertreten. Ich weiß gar nicht, warum, ob das eine Belastungssteuerung ist. Pavlovic kam ja auch aus der Verletzung, aber das zeigt auch schon, dass die Bayern auch in einem Spiel gegen Leipzig sich das erlauben können, den Pavlovic auf die Bank zu setzen und einen Goretzka zu spielen, der eine gute Partie gemacht hat und auch wieder zeigt, dass er eben auch in solchen Phasen, wo die Bayern ein bisschen dünn besetzt sind auf Position, einfach sehr, sehr wichtig ist. Da wird die ganze Zeit drüber gesprochen, dass er den Verein verlassen soll, dass sein Gehalt eingespart werden soll. Also dem wird wirklich öffentlich gesagt, geh bitte einfach. Aber er wird halt auch gebraucht. Und das merkt man an Spielen wie jetzt.
Ich finde halt ganz spannend, so jetzt auf eine Frage nochmal, was das so für die Rest der Saison bedeutet. Denn eigentlich sind das ja doch diese Bayern, die jetzt immer mehr das Selbstbewusstsein zusammensammeln, diese Liga quasi in die Tasche zu nehmen, wie Uli Hoeneß schon quasi schon vor ein paar Wochen bestätigt hat. Und der eigentliche Bemessungsgrad ja immer das ist, was international passiert, was dann wiederum immer Auswirkungen auf den nationalen Fußball hat. So, das ist ehrlicherweise offen in den Raum gestellt. Ich meine, Meisterschaft ist ja bei Weitem noch nicht durch, aber es sieht ja erstmal ganz gut aus. Leverkusen scheint ja aber auch Bock haben, in der Saison noch ein bisschen mitzuspielen. Und die wirken nicht so, gehen wir ja allein noch hin, so wie die gespielt haben, wirken die auch nicht so, als ob sie jetzt irgendwie aufhören, sondern die jetzt gerade erst anfangen. Das heißt, es könnte die Liga ja vielleicht sogar nochmal spannend machen, obwohl ja für Bayern maßgeblich ist, wie sie mit dem, was sie da gerade spielen, international eine Rolle spielen. Und da, das kann ich halt, also offen an euch mal gefragt, weil ich kann das noch nicht so ganz halten, weil ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Sieht immer beeindruckend aus, hast Leipzig weg und dann hast du mit dem Europapokal wieder Probleme. Kann ja auch nicht. Mhm. Also noch die Lösung für Bayern sein. Satz nicht richtig zu Ende gebracht, aber ihr wisst, was ich meine.
Verstehe, was du meinst. Ja, ich glaube, dass die Bayern auf jeden Fall die größte Qualität haben, wenn alle fit sind und alle ihre Bestform erreichen. Und am Ende des Tages läuft es wahrscheinlich auch darauf hinaus, wie du in der Bundesliga deine Hausaufgaben machst, wie konstant du bist. Ich halte Leverkusen für die zweitbeste Mannschaft, auch mit einem Abstand. Und du siehst es, wir kommen jetzt gleich zu Leverkusen, können den Brücke dann auch direkt nutzen. Du siehst, wenn Leverkusen an seine Topform rankommt, können sie jeden schlagen. Und dann müssen sie nur konstanter sein. Und das haben sie letztes Jahr gemacht. Rekordsaison, nicht ein Spiel verloren. Und die sind auf einem guten Weg, da wieder hinzukommen, diese Automatismen zu finden und die Gier zu finden, die Souveränität zu finden. Also Leverkusen zeigt eine ganz klare Aufwärtskurve. Und es sind nur 4 Punkte. Und sie haben jetzt zweimal, oder auch letzte Saison schon, aber in dieser Saison zweimal schon gegen die Bayern nicht verloren. Im Pokal sind sie weitergekommen. Klar, rote Karte für Neuer war da ein Faktor. In der Liga wurden sie laut Statistik und laut, sag ich mal, optischer Darstellung dominiert von den Bayern, aber am Ende stand auch da ein Unentschieden. Also sie müssen sich da nicht verstecken von den Ergebnissen. Und das sind nur 4 Punkte. Und die Bayern dürfen sich so Spiele wie gegen Mainz jetzt auch nicht mehr leisten. Und ich glaube, Leverkusen, die haben spätestens nach den Aussagen von Hoeneß sich gesagt, nee, das ist noch nicht durch. Ja, wir reden, wir sind gerade Meister. Also es muss man sich mal, die gewinnen mit einer Rekordsaison den deutschen Meistertitel und dann kommt einfach Uli Hoeneß und sagt, ja, die sind jetzt raus, die spielen keine Rolle mehr im Meisterschaftskampf. Das muss ja mit dir als Mannschaft noch was machen, das muss ja wirklich das Letzte an Motivation, wenn du noch was brauchst, aus dir rauskitzeln. Oder?
Ja.
Und ja, da gehe ich 100% mit. Hab ich auch gedacht. Und irgendwie wirkt es so, als ob Florian Wirtz auch genauso spielt, als ob er das sich quasi auf dem Unterarm tätowiert hätte.
Ja, genau, das ist das, weswegen ich jetzt auch das Meisterschaftsrennen so ein bisschen noch aufhalten möchte. Weil Leverkusen jetzt eine absolut brillante Leistung gezeigt hat gegen Freiburg. Gegen eine Mannschaft, die sich ja gar nicht mal verstecken wollte, die ja gar nicht mal gesagt hat, wir stellen uns nur hinten rein. Klar gab es immer wieder Phasen, wo Leverkusen sehr, sehr viel Ballbesitz hatte. Aber trotzdem hat Freiburg immer wieder versucht, rauszupressen, nach vorne zu pressen. Haben auch immer wieder versucht, mit langen Bällen sich zu befreien. Haben da auch ein paar gut festmachen können. Aber trotzdem war Leverkusen so im Ballbesitz so eine Macht und so unfassbar schön schnell im Fußball, in der Art, wie sie Fußball spielen, dass das schon beeindruckend war. Und wenn du dann einen Wirtz in Topform hast, wie er ja vielleicht in den ersten Wochen der Saison logischerweise nicht war, nach einem langen Jahr mit EM und allem, dann sehe ich da keinen Grund, warum irgendein Bundesligist da sich schlagen sollte. Und das ist ja der Weg Richtung Meisterschaft. Also ich würde da Leverkusen mit dieser Leistung jetzt im Rücken gar nicht rausnehmen wollen aus so einem Meisterschaftsrennen. Das sind 4 Punkte. Das ist ein Sieg im direkten Duell und schon sind sie da wieder dran an den Bayern.
Ist auch ganz lustig, wie sich das so, ich hab mir aus einem anderen Grund für einen anderen Verein in Grün-Weiß mir angeguckt, wie ich die Saisonbeginn alle getippt habe und dann ist mir wieder aufgehört, stimmt, Leverkusen deutscher Meister. Und ich muss ehrlich sagen, vor auch so 5, 6, 7 Wochen hat sich das noch anders angefühlt. Da war es so, ja gut, hast du wieder verzockt den Tipp. Jetzt steige ich langsam ein so in den Zug aus, ja okay, dann lass mal gucken. Wenn Bayern München im Frühjahr irgendwann, die haben ja immer irgendwann so im Februar ihre kleine Schwächephase, wenn Champions League K.O.-Phase losgeht. Mal gucken, was da noch so los ist, was da noch so geht.
Und ich finde, du hast auch jetzt am Wochenende gemerkt, da steht diese Mannschaft größtenteils auf dem Feld, die Meister geworden ist gerade. Mhm. Also auch mit einer Selbstverständlichkeit in der Art des Fußballspielens. Und ich möchte da auch nochmal so eine Lanze brechen für Palacios, der ja auch in dieser Hinrunde jetzt relativ wenig gespielt hat durch Verletzungen, durch auch Formschwächen. Aber was der einfach auch nochmal im Spiel gegen den Ball bringt, also was der im Gegenpressing der Mannschaft bringt, auch für eine Art der Kontrolle des gegnerischen Umschaltmoments, das ist ja auch was gefehlt hat. Und wenn du dann das in Kombination hast mit einem Würz in Topform, in Kombination mit einem Xhaka, der ja sowieso immer in guter Form ist, und mit einer Abwehrkette, die jetzt durchaus mal weniger Fehler macht, was ja so ein Riesenproblem war in den ersten Wochen, dann ist das schon eine Mannschaft, die ja nicht zufällig Meister geworden ist. Die sind ja nicht zufällig ohne Niederlage geblieben in der vergangenen Saison. Und das haben sie jetzt auch nochmal unter Beweis gestellt mit einer Elf, die ja größtenteils auch die Meisterelf des letzten Jahres war.
Ja. Also ich glaube auch, sie waren dann nach dieser Wahnsinnssaison, sie waren auch müde, sie waren auch erschöpft, wahrscheinlich auch mental ist das etwas, wenn du diese Serie die ganze Zeit vorgehalten bekommst und willst sie dann auch halten bis zum Schluss. Die gingen ja damals auch schon auf dem Zahnfleisch, haben sie in jedem Spiel sich da last minute noch davor gerettet, dass diese Serie endet und dann holst du diesen Meistertitel, alles explodiert. Und dann, dass du dann in ein Loch fällst und so eine Phase hast, wo du vielleicht nicht mehr ganz an diese Willensstärke und die Qualität rankommst, wie in der Saison davor, das ist, glaube ich, absolut verständlich. Und man hat jetzt das Gefühl, die haben sich gefangen, die haben wieder diese Stabilität. Und das ist für den Rest der Liga ist das beängstigend. Aber auch die Bayern haben wieder einen Konkurrenten. Und wie du gerade sagst, Tobi, das war jetzt diese Meistermannschaft. Wir haben ja letzte Woche, war es, glaube ich, oder die Woche davor auch drüber gesprochen, inwiefern jetzt ein Palacios vielleicht von einem Andrich sich den Rang hat ablaufen lassen. Aber man sieht, wenn ein Palacios fit ist, dann jetzt in dem Fall sitzt Andrich auf der Bank. Das wird, da wird rotiert werden natürlich. Ist einfach so bei Leverkusen. Da gibt es wenige Stammspieler, die wirklich immer spielen. Aber das war ein starkes Ausrufezeichen auf jeden Fall und eine Bewerbung für die Achse Xhaka Palacios
auf der 6. Das war ja auch ein geiles Spiel, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Halt mit verschossenem Elfmeter gleich zu Beginn und dann Tore hin und her. Freiburg hat ja noch zwei Lattentreffer gehabt, auch beim Stande vom 0-0. Halt dieser geile Schuss von Lienhardt, der knapp aufs Tor ging. Aber das war schon ein schönes Spiel und das hat auch Spaß gemacht zuzuschauen.
Spaß gemacht hat in erster Linie auch Wirtz, Flo Wirtz mit einem Sensationsspiel. Diverse Lobeshymnen vom Gegner, sowohl vom Trainer Gregoritsch, alle schwärmen über diesen Spieler. Eddie, schwärm du auch mal ein bisschen?
Ja, der hat ja gerade seinen Vertrag verlängert, wie es heißt, bei Leverkusen.
Ist nicht ganz klar, glaube ich, oder? Es wurde ja das Gerücht, aber ist, glaube ich, noch nicht offiziell bestätigt, oder?
Ist nicht offiziell bestätigt, okay, aber wird gemunkelt. Die Frage ist natürlich auch, ob so eine Vertragsverlängerung dann tatsächlich bedeutet, dass er nicht im Sommer wechselt oder ob das vielleicht einfach nur mehr Geld reinbringen soll. Vielleicht hat man eine Ausstiegsklausel rausgeschrieben oder so, man weiß es nicht. Aber ja, also Flo Wirtz ist das Maß aller Dinge. Zusammen mit Musiala, das ist auch für die deutsche Nationalmannschaft natürlich ein absoluter Traum, dass wir zwei solche Spieler von so einer Klasse haben, auch in der Offensive. Das macht richtig Spaß. Plus, die sind ja auch immer noch so jung. Also wir reden ja immer über Wirtz, schon, weil der schon so früh so eine hohe Qualität hat, aber die sind ja alle noch so jung. Also die können ja noch 10 Jahre mindestens auf Top-Niveau spielen. Das mag man sich kaum ausmalen, wenn die gesund bleiben, wenn die sich nicht verletzen. Also ich nehme da jetzt auch Musiala mit rein. Dann ist ja hier noch nicht mal das Ende der Entwicklung zu sehen, weil man kann davon ausgehen, dass sie noch besser werden. Es ist schon fast beängstigend. Und ja, man sieht aber auch, dass das gleichzeitig, finde ich, sowohl bei den Bayern als auch bei Leverkusen ist natürlich, wenn du Spieler hast von solcher Klasse, auch eine Achillesferse ist, nämlich wenn sich da was verletzt, weil die halt nicht 1:1 zu ersetzen sind. Man hat es jetzt auch gesehen, die Bayern haben ja geschwächelt, als Musiala verletzt war und auch als Kane nicht gespielt hat oder nicht so hundertprozentig fit war, dann sind die Bayern natürlich auch nicht mehr ganz so dominant, wie wenn Musiala und ein Kane auf dem Feld steht. Und genauso ist es auch bei Leverkusen. Ein Wirtz ist halt ein Unterschiedsspieler. Wenn der nicht da ist, dann ist Leverkusen immer noch eine Top-Mannschaft, aber eben nicht eine 5-1 super dominant gegen Freiburg-Mannschaft. Dafür brauchst du einen Florian Wirtz in absoluter Topform, den haben sie. Und das ist halt die Frage, wenn jetzt diese Spieler, du hast ja auch gerade gesagt, Tobi, wenn diese Elf sozusagen, die auch letztes Jahr minus Boniface, der ja jetzt aber auch wieder fit ist oder zurückkommt, wenn die fit bleiben, dann glaube ich, ist die Meisterschaft noch längst nicht entschieden. Und es ist fast so ein bisschen auch so ein Rennen zwischen zwei Mannschaften und dem Konservieren ihrer Topstars. Also wer zuerst dort eine Verletzung hat, wird im Meisterrennen vielleicht zurückgeworfen. Weil tatsächlich, wenn ich, wenn es einen Schwachpunkt gibt, den ich bei Leverkusen und bei Bayern sehe, dann ist es so ein bisschen dann auch in der Breite. Gut, jetzt hat Schick natürlich Boniface fantastisch ersetzt, muss man natürlich sagen. Aber der schießt jetzt auch nicht jedes Spiel 4 Tore. Ne? Also, und Kane haben wir auch schon jetzt lange drüber geredet bei den Bayern. Da kommt da lange auch nichts Stürmertechnisches. Also natürlich sind das immer noch tolle Spieler und tolle Kader, die bei jeder anderen Mannschaft gesetzt werden. Ich meine nur, wenn es einen Schwachpunkt gibt, dann ist es, dass wenn sich mal in dieser Saison einer der Topstars verletzen sollte, dann kann das schon eine Auswirkung auf das Titelrennen haben. Ja. Das war meine fachmännische Analyse.
Mhm, fand ich sehr, sehr gut. Ich würde gerne bei Würz noch ein bisschen was hinzufügen, weil der so unheimlich gut ist. Und wir gucken ja alle schon unser Leben lang Fußball und es gibt immer so Ausnahmespieler, die dann einfach wirklich hervorstechen und wo man wirklich die ganze Zeit einfach auf diesen Spieler blickt und der so gut ist, dass man wirklich auch den ohne Ball beobachtet und die ganze Zeit ein Auge drauf hat und dann einfach nur ins Schwärmen gerät. Und Würz ist so ein geiler Kicker, weil der, ich habe es neulich auch schon gesagt, nicht wie früher vielleicht so Zehner einfach gesagt haben, ja, ich bin so brillant vorne, ich mache gar nichts. Ich kriege den Ball und mache meine Zaubertricks. So wie ein Ronaldinho oder, ihr wisst, was ich meine, so einfach fantastische Spieler, wo denn der Rest der Mannschaft aber auch für die mitarbeiten muss, um sich den Luxus zu erlauben, den quasi zu stellen. Und bei Würz ist es eben so, dass er so unfassbar brillant mit dem Ball ist, dass der einfach alles kann. Der wird von seinen Mitspielern gesucht. Du siehst es richtig, die gucken immer, im Zweifel gibt Würz den Ball. Und obwohl alle wissen, dass Würz der Ausnahmespieler ist und man ja davon erwarten müsste, okay, der wird zugestellt, der wird gedoppelt, was auch immer, den musst du aus dem Spiel nehmen. Der lässt sich nicht aus dem Spiel nehmen. Der findet immer eine Lücke, der, sobald er den Ball abgespielt hat, bewegt er sich in den freien Raum und ist direkt wieder anspielbar. Er kann alles. Der kann Tore schießen, der kann vorbereiten, der kann flanken, der kann Steckpässe. Und gleichzeitig arbeitet er aber nach hinten und macht unglaublich viele Meter. Der hat eigentlich gar keine Schwächen. Der ist, der Typ ist ein absoluter Ausnahmespieler. Und er hat auch, ja, das ist das Einzige vielleicht, dass er vielleicht, und aber Musiala, du hast ja gerade Musiala auch dann noch mit erwähnt, ist ja genau das Beispiel für das, was du gerade sagtest mit der Weiterentwicklung. Ein Musiala kann auf einmal seit dieser Saison Kopfballtore. Beim ersten Kopfballtor dachte man noch, ja, okay, das ist ein Zufall. So Lukas Podolski hat ja auch mal ein Kopfballtor gemacht. Aber nee, seitdem hat er halt irgendwie 2, 3 Kopfballtore gemacht und man merkt, nee, der arbeitet ganz offensichtlich bewusst an dieser Facette, dass er auch im Strafraum mit Flanken anspielbar ist und das kann ja auch für Würz auch noch kommen. Ja. Wobei er, glaube ich, mehr der Spieler ist, der flankt, ne, als ein Musiala.
Was mir immer so auffällt bei so Spielern dieser Güteklasse, das ist auch so ein Messi-Ding tatsächlich und auch ein Würz und ein Musiala, ist diese Ruhe und diese enge Ballführung. Ne? Also das fängt schon an bei der Ballannahme, dass die schon genau wissen, wenn sie angepasst werden, in welche Richtung drehen sie den Körper, in welche Richtung nehmen sie den Ball an, wie weit lassen sie den Ball auch schon, ne? Die steuern dann schon, lasse ich ihn nur kurz abklatschen, lasse ich ihn einen Meter abklatschen, damit ich dann den nächsten Schritt machen kann. Das sind so Kleinigkeiten, die gar nicht so spektakulär dann aussehen, aber auch diese enge Ballführung, wo andere Spieler, ich sehe das ja oft genug bei Spielern, die zwar gut sind, aber die eben nicht diese Weltklasse haben, die dann irgendwie, wenn sie umzingelt sind von 3 Spielern, Panik kriegen und irgendeinen dummen Move machen. Aber bei Würz hast du das Gefühl, nee, der, auch wenn 3 Spieler um ihn rum sind, der bleibt ganz ruhig, der ist entspannt, der sieht, wo, da sind jetzt 3 Spieler, aber da ist die Lücke und da kann ich einfach hin und dann gehe ich nach rechts und dann gehe ich nach links. Es sieht aus wie FIFA, ne? Also so eine Abgeklärtheit. Und das ist halt auch faszinierend, weil die ja noch so jung sind. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du, weiß ich nicht, Hasebe bist und irgendwie die Welt gesehen hast und 7000 Spiele gemacht hast und dann ein bisschen abgeklärt bist. Oder ob du fucking 20 oder 21 bist und aber eine Ruhe am Ball hast und eine Souveränität wie so ein alter Spieler. Ja, das finde ich immer so faszinierend, wenn ich sehe, wie die sich aus Situationen mit so einer Sicherheit und Ruhe befreien. Und deshalb werden sie auch von ihren Mitspielern ständig gesucht, weil die natürlich wissen, nee, der bleibt cool am Ball, der findet schon eine gute Lösung und macht nicht irgendwie, oh, einer kommt auf mich zugerannt, schnell weg mit dem Ball, egal wohin. Mhm. So, das ist echt klasse. So. Man kann sehr gespannt sein, wie sich das noch weiterentwickelt. Und man kann nur hoffen, dass sie halt, wie gesagt, gesund bleiben.
Was absolut. Halt das Krasse ist, bei Wirtz, der macht, der trifft halt keine falschen Entscheidungen. Also selbst genau. Bei Musiala, den ich ja auch vergöttere und liebe, aber da hast du noch manchmal so als ich aus taktischer Sicht, ja, da solltest du jetzt vielleicht nicht stehen oder dann lässt er sich zwischen die Innenverteidiger fallen, was du eigentlich, wenn du den Status hast, kannst du das machen, aber was du eigentlich nicht machst. Und das siehst du halt Wirtz nicht machen. Wirtz trifft halt immer die richtige Entscheidung. Ich hoffe halt nur, dass er verletzungsfrei bleibt, habt ihr schon gesagt, hat ja schon Kreuzbandriss hinter sich, er hat ja auch schon über 200 Pflichtspiele gemacht, das vergisst man dann immer. Man sagt dann, ja, der ist 21, aber der ist ja seit der 17 ist in der Bundesliga, der hat jetzt seine fünfte Bundesliga-Saison oder sowas, die er spielt und mit über 200 Spielen hat er da mehr Erfahrung als manch 26, 27 Jahre alter Spieler, der halt erst später in die Bundesliga gekommen ist.
Ja, absolut richtig. Aber er hat halt auch dieses Selbstverständnis. Ich glaube, das hat er halt, dieser Übergangsprozess von der Jugend in den Herrenbereich. Das ist ja wirklich nochmal dann so ein Test. Ja? Also es gibt so viele Beispiele an überragenden Jugendspielern, die dann im Herrenbereich nicht funktioniert haben und nicht diese große Karriere machen konnten. Und bei Wirtz ist das ein Übergang, den du gar nicht gemerkt hast. So wie, wir sind im Herrenbereich. Also das, was er im Jugendbereich gemacht hat, macht er im Herrenbereich auch und hat da gar keine, gefühlt gar keine Anlaufschwierigkeiten und da zeigt sich dann auch die wahre Qualität und dann ist das Alter auch komplett egal, glaube ich.
Und wenn ich noch eine Sache würde ich ganz kurz noch sagen, nämlich jetzt mal um einen Vergleich zu ziehen, vielleicht ist der nicht ganz fair, könnt ihr gleich mal sagen, aber wenn ich jetzt mal so einen Sané nehme, der ja auch über wahnsinnige Talente verfügt, aber was der Unterschied zum Beispiel bei einem Sané zu einem Musiala und auch vor allen Dingen zu einem Wirtz ist, ist auch diese Konstanz. Und das fällt mir halt immer wieder auf. Sané hat halt ein Weltklasse-Spiel und dann nimmt er sich aber auch wieder 3-4 Spiele Pause. So, und das siehst du bei einem Musiala und einem Wirtz nicht. Weil die liefern eigentlich jedes Spiel ab auf diesem Niveau. Jedes Spiel. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz krasser Unterschied zwischen Spielern, die trotzdem sensationell gut sind. Weil natürlich ist Sané ein außergewöhnlicher Spieler. Aber auf diesem Niveau 2 oder 3 Mal die Woche abzuliefern, das ist eben sensationell. Und daran scheitern ja so viele Vereine und Spiele. Wir reden, jede Woche reden wir hier über Vereine oder Spiele, die Probleme haben, konstant ihre Leistung abzurufen. Und das ist letztendlich meiner Meinung nach auch das entscheidende Kriterium, was einem von einem Superspieler zu einem Weltklasse-Spieler macht. Ein Weltklasse-Spieler ist, da ist es eine Ausnahme, dass er mal nicht Weltklasse ist und nicht umgekehrt. Dass er ein Weltklasse-Spieler ist nicht ausnahmsweise mal Weltklasse.
Du kannst dich auf einen Weltklasse-Spieler kannst du dich verlassen und weißt, genau wie du sagst, der liefert ab, weil die Leistung halt auch immer konstant da ist. Und bei Sané, das ist halt immer, der wird halt deswegen auch so oft genannt, weil der diese Weltklasse schon mehrfach zur Schau gestellt hat und alle wissen, der hat das in sich und er kann das und das dann für den Außenstehenden nicht nachvollziehbar ist, warum dieses Potenzial nicht dauerhaft angewendet wird. Und das ist ja das, was man, glaube ich, dann einem Sané dann einfach vorwirft, weil man sagt ihm, du hast es doch, wir haben es doch gesehen, wir wissen doch, dass du es hast. Und es muss doch an irgendetwas liegen, dass du es nicht zeigst. Und das macht einen ja fast schon wütend. Weil dieses Gefälle einfach bei ihm so riesig ist. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Mentalität, weil du siehst einem Wirtz und einem Musiala, siehst du an, dass sie das Spiel dominieren wollen. Dass sie ein Selbstverständnis haben, die besten Spieler auf dem Platz zu sein und das Spiel zu entscheiden. Das stellen die gar nicht in Frage, diese Einstellung. Das ist in denen verbaut, in ihrer DNA. Die gehen auf den Platz und die sind diejenigen, die das Spiel prägen, entscheiden und lenken. Das ist was anderes, kennen die gar nicht. Das ist ja selbstverständlich. Und Sané geht aufs Feld und sagt so, ja, ich bin ein Rollenspieler, so, ich habe meine Momente, gib mir mal den Ball, ich mach was Geiles, aber der wirkt immer so unbeteiligt. Also er ist kein Spieler, der das Selbstverständnis hat, ich entscheide das Spiel, gib mir den Ball, egal wie es läuft oder nicht läuft, gib mir die Pille, gib mir einfach den Ball, ich mach's für euch. Und das fehlt dem Sané.
Es gab eine Szene jetzt im Spiel Bayern gegen Leipzig, da ist mir das aufgefallen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Musiala war frei, hätte einen Pass kriegen können. Ich glaube, von Ulis oder ich weiß nicht, wer es war. Der hat eine super Chance gehabt. Der hat auch angezeigt, ich will den Ball, ist in den freien Raum gerannt, hat den Ball nicht gekriegt. Vielleicht war es auch Sané, der dann abgeschlossen hat, übers Tor geschossen hat. Und da habe ich auf Musiala geachtet. Und Musiala, und das ist, hat nicht eine Sekunde geschimpft. Nicht eine Sekunde. Der war nicht sauer. Vielleicht war er sauer, man hat es nicht gesehen, dass er den Ball nicht gekriegt hat, sondern der ist sofort instant wieder zurückgerannt und ist ins Pressing gerannt. Und das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, weil ich bin mir sicher, wenn es umgekehrt gewesen wäre, du hättest bei Sané sofort körperlich im Gesicht gesehen, so eine Enttäuschung, so mal kurz abgewunken oder scheiße, warum habe ich den Ball nicht gekriegt? So, und wenn es nur 5 Sekunden sind, die ja sauer gewesen wäre. Das hat mich sehr beeindruckt, dass ein Musiala da instant, und es gibt so viele Spieler, die dann abwinken oder sauer sind, weil sie den Ball nicht gekriegt haben, und auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, Musiala sofort wieder in den Modus gegangen. Und das ist sehr beeindruckend, dass sie, gerade bei so einem jungen Spieler, die ja oft mal vielleicht ein bisschen mehr motzen als ältere Spieler, das fand ich sehr beeindruckend. Das spricht für die außergewöhnliche Mentalität auch.
Das ist ganz lustig, als du das angesprochen hast, weil ich das Gleiche auch schon ein paar Mal beobachtet habe und andersrum bei Wirtz dann immer wiederum sehe, wie der so eine Souveränität hat und ich mich dann erschrecke, wenn ich dann höre, es ist der 21-Jährige. Und damit meine ich gar nicht am Ball, sondern in der Kommunikation drumherum. Immer ein kleines bisschen nah an der Grenze zu überheblich und dem gewissen Bewusstsein darüber, wie gut er ist, aber dann auch genauso fokussiert und selbstbewusst wieder in der Situation, auch wenn sie ihn 4-mal umgehauen haben. Das ist das Potenzial, um irgendwann, was jetzt ja auch der Fall war, nicht nur Platz 10 im Weltfußballauswahl zu sein, sondern wirklich mal höher zu rutschen. Und was wiederum für uns hier, mal abgesehen von den Vereinen, ja, glaube ich, eine schöne Perspektive ist, 2 solche Spieler zu haben, von denen man vielleicht das Gefühl hat, die bleiben noch mal ein Jahr länger in Deutschland, kann weiter zugucken. Und selbst wenn sie dann irgendwann weggehen, die werden ihren Weg machen, weil das zeigen sie jetzt gerade in jungen Jahren schon. Also da bin ich nämlich voll bei dir, Eddie. Das sind die Kleinigkeiten, die jetzt gerade schon den Unterschied machen bei diesen jungen Typen.
Und ich wette mit euch, dass zumindest mal einer nicht aus der Sky 11 der Woche wegzudenken ist. Wirtz wird in jedem Fall drinstehen, Schick wird in jedem Fall drinstehen, da müssen wir jetzt auch nicht künstliche Spannungen erzeugen, da bin ich mal hundertprozentig von überzeugt.
Santos Grün wird auf jeden Fall drinstehen.
Ja, das ist, wirkt jetzt schon fast ein bisschen wie Druck, den du jetzt aufbauen möchtest auf Tobi. Das werden wir jetzt mal klären, denn nachdem wir jetzt zwei der besten oder die beiden besten Vereine der Liga besprochen haben, bin ich sehr gespannt, wer alles den Weg geschafft hat in unsere Sky 11 der Woche.
Ja, an dieser Stelle erstmal noch ein Dank an unseren Partner Sky, der das hier mit uns möglich macht. Ja, ihr könnt euch ja nochmal was Schönes zu Weihnachten gönnen. Vielleicht so ein kleines Sky-Abo und dazu noch so ein kleines Trikot. Alle Infos dazu findet ihr auf rbtv.to/sky-trikot. Und wir kommen jetzt zur Sky 11 der Woche. Ich werde mal hier abfahren, unsere Sky 11 der Woche. Ich werde sie auch euch nochmal vorlesen, weil ich glaube, ihr könnt sie leider nicht so gut erkennen, aber wir legen los im Tor.
Darf ich raten, Torhüter?
Ja, hab ich schon aufgedeckt jetzt, aber es ist nicht Vasil. Hättest du Vasil geraten wahrscheinlich.
Nikola, oder was ist das?
Das ist Nikolas von Gladbach, ja.
Ich hätte Vasil genommen, ja.
Ich war mir selber unsicher. Ich glaube, du kannst beide nehmen. Ich fand die Paraden, die Nikolas dann in der zweiten Halbzeit nochmal gezeigt hat, die waren nochmal krasser, fand ich. Das waren ja ein paar richtig krasse Paraden, die er da gegen Hoffenheim rausgeholt hat. Vasils hat viele Paraden gehabt, aber die fand ich nicht ganz so krass, die Paraden. Da war viel auch auf dem Torhüter dabei.
Okay. Ja, kann aber ich mich absolut mit anfreunden. Insbesondere die letzte Parade da kurz vor Schluss von, wer war das, Lozek oder wer das da gemacht hat, das war schon Game-Winning-Parade.
Aber wenn wir jetzt, wenn wir von der Startelf reden, die im Gedächtnis bleibt. Über wen wird man in 10 Jahren noch im Fußballrückblick reden? Über Nikolas oder über Kauer Santos?
Ja gut, wenn man das so interpretiert, hast du eigentlich schon einen Punkt, ja.
Ah. Okay, ja. Na gut, aber dann...
Du hast noch ausgiebig Gelegenheit, gleich die Geschehnisse zu schildern.
Ist ja 11 der Woche und nicht 11 des Jahres, Eddie.
So, genau, lass uns mal weitermachen hier mit der Abwehr. Da haben wir Alphonso Davies, Edmond Tapsoba, Dominic Kor mal wieder und Rosenboom von Kiel. Mhm.
Ja. Das war sehr lustig, als ich das eine Meme auf Social Media, da als sie über das Spiel gesprochen haben und alles Mögliche und Torhüter und Torchancen und Torschussverhältnis. Aber ist niemandem aufgefallen, dass Dominic Kor keine gelbe Karte gekriegt hat.
Ja, stimmt. Ich hab, Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, sondern nur die Zusammenfassung. Und da meinte der Kommentator der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, so schön, als Amiri mit der roten Karte vom Platz geflogen ist, Amiri mit dem Dominic Kor Gedächtnisfoul.
Ja, genau. Und er geht ohne Gelbe vom Platz.
Hat sich ja, aber ich, der ist ja momentan in so herausragender Form, das ist ja unfassbar. Da hat er da wieder diesen Tackling in letzter Sekunde, wo er dann, ich glaube, Collins war, der den Ball nochmal rüberlegen will und Kor sich da mit letzter Kraft reinwirft. Da kannst du nichts sagen. Tabsoba hat auch unfassbare Pässe wieder gespielt und Rosenboom und Davis waren halt vorm Tor da, wo sie waren. Hätte noch Köhn nehmen können für Nico, hat er nochmal gesagt. Hätte man noch Köhn als Linksverteidiger aufstellen können.
Mhm. Aber Davis war
auch
schon
genommen, aber die Bremer werden hier halt bewusst unten gehalten von dir, Tobi. Das ist ja schon offenkundig. Ja.
Bewusst
klar. Ja, das werden wir auf den Flügeln
gleich noch
jetzt
gewahr.
Ja, das ist Davis hat überragendes Spiel gemacht, hat getroffen. Ich glaube, er hat sogar einen Assist, ich bin mir nicht ganz sicher. Und den hättest du jetzt schwerlich einfach rausnehmen können als Linksverteidiger. Ja. Rosenboom hat auch getroffen. Den hast du jetzt auf rechts gestellt. Der spielt ja eigentlich, spielt sogar auf rechts, stimmt.
Ja.
Dann passt das für mich. Und Tabsoba, allein dieser eine Pass auf Wirtz, der dann zum Tor von Schick führt, tatsächlich. Ja, finde ich gut. Wie geht's weiter im Mittelfeld?
Machen wir mal weiter im Mittelfeld. Ja, etwas unspektakulär mit Kimmich, wobei Kimmich, der ist einfach momentan in so herausragender Form. Also was der da abliefert, das merkt man immer ganz mehr gar nicht mehr, aber der ist im Pressing vorne der erste Mann, der ist im Aufbau der erste Mann, der den Ball bekommt, der spielt so viele Pässe in die Tiefe auch rein. Also absoluter Wahnsinnsform. Und daneben habe ich gestern mir Bochum gegen Heidenheim angeschaut, da werden wir später drüber sprechen. Es war ein rassiges Spiel, ein schönes Spiel und ich fand, Bero war wirklich der überragende Akteur da auf dem Feld. Also was der da in beide Richtungen gerissen hat, hat ja auch ein Tor geschossen. Da habe ich ihn dann jetzt Brandt vorgezogen.
Brandt hat aber auch ein richtig überragendes Spiel gemacht.
Ja.
Ja, aber ich finde irgendwie diese Elf läuft dann ja eine Gefahr, dass wir mit den Superteams und Superlativen dazu zusammenarbeiten. Deswegen finde ich das ganz gut, dass du da hier überall bewusst den Pick gemacht hast. Denn ich habe das ja in der WhatsApp-Gruppe schon bei uns geschrieben. Ich hatte sehr, sehr viel Freude an diesem VfL Bochum und eben auch an ihm. So, das hat sich nach Reanimation angefühlt, was da passiert ist.
Ja, absolut verdient. Es ist ein Spieltag, wo es mehrere Leute verdient hatten. Vielleicht kann man bei Brandt sagen, dass er, dass die eine Halbzeit besser war als die andere oder so.
Genau, aber, ja. Also die zweite Halbzeit, da kann er jetzt auch nur bedingt was für, aber die war natürlich dann auch allgemein nicht mehr so gut vom BVB. Und dementsprechend habe ich dann Bero, der halt wirklich da der Antreiber war bei Bochum.
Ja. Bochum hatte bislang auch nicht so oft die Gelegenheit, sich in deinem Sky-Team der Woche wiederzufinden. Von daher finde ich das auch völlig legitim. Wie geht's offensiv weiter auf den Außen?
Ja, jetzt wird es ja, glaube ich, alles relativ leicht erratbar. Könnt ihr ja raten, links außen.
Wirtz wahrscheinlich.
Ja, Wirtz und Paul Nebel, Doppeltorschütze mal wieder. Hat auch defensiv viel Arbeit verrichten müssen. Ist jetzt, glaube ich, nicht so die spektakulärsten Picks. Ist natürlich so ein bisschen das Opfer jetzt dadurch Musiala, der natürlich da jetzt keinen Platz mehr gefunden hat. Eben dadurch, dass du da eben vorne doch sehr viele Spieler hast, die es eigentlich verdient gehabt hätten.
Absolut. Ja, bei Musiala hat man halt oft auch natürlich dann in deinem Fall jetzt als Entscheider für diese Elf sicherlich auch die Überlegung, ja, ich könnte den jede Woche reinnehmen. Und das wird ihm ein Stück weit auch zum Verhängnis, weil er ja so gut ist, dass du dir denkst, ja, ich kann jetzt ja nicht jede Woche Musiala reinsetzen und dann würden ja auch automatisch die Leistungen anderer Spieler gar nicht mehr berücksichtigt werden. Aber er ist einfach,
Problem dadurch, dass wir jetzt halt so viele Top-Spieler, also Wirtz kannst du nicht rauslassen, Paul Nebel, finde ich, kannst du mit Doppeltor auch reinholen und das eine Tor, klar, war abgefälscht, hat ein bisschen Glück gehabt, aber trotzdem ein gutes Tor und auch beim anderen Tor war er hellwach. Und dementsprechend, finde ich, solltest du den nicht übergehen und ich mache jetzt mal zum Sturm über. Weil da werdet ihr dann auch merken, da sind ja auch zwei Leute, die du eigentlich nicht übergehen kannst.
Ja. Oh, kein Grüll.
Kein Grüll. Patrick Schick, Schutomaschine.
Finde ich hart. An der Stelle muss ich jetzt wirklich langsam hier, muss ich schon die Vertrauensfrage stellen auch, ne?
Ja, aber guck mal an hier, was hier los ist. Patrick Schick, müssen wir nicht drüber diskutieren, oder? 4 Tore in einem Spiel, da kannst du ja auch, glaube ich, nochmal 3 Wochen im Stück quasi. Wenn du dir diese 4 Tore aufteilst auf mehrere Spieltage, kannst du da mehrfach dich nominieren lassen.
Paul Kaider, wird er sein Leben lang von erzählen.
Und Maschino hat halt 2 Tore gemacht, glaube ich. 1 Assist noch dazu. Und ein richtig geiles Freistoßtor, hat ein bisschen davon profitiert, dass die Mauer schlecht stand, aber den Freistoß musst du trotzdem erstmal so in den Winkel reinzimmern. Das fand ich noch ein bisschen beeindruckender als das, was Grüll hingezaubert hat, auch wenn der zwei schöne Tore gemacht hat, im richtigen Moment da war, aber Machino war da wirklich bei Kiel mit einer der herausragenden Akteure bei einem 5-1-Sieg. Mhm. 5-1 ist mehr als 4-1, aber es ist okay.
Finde ich absolut okay. Ja, also das ist, alle haben es verdient. Es gibt nur leider 11 Tickets und ich finde auch, dass Machino das absolut verdient hat an diesem Tag. Überragendes Spiel, ja auch nicht nur aufgrund des Tores, ne, sondern das war einfach in vielen Aspekten des Spiels richtig gut von ihm. Und deswegen glaube ich, ja klar.
Man hätte, glaube ich, eher Bero rauslassen müssen und dafür Machino und dann Grüll noch in den Sturm.
Ja, da musst du natürlich auch ein bisschen. Tobias ist ja so die Statik immer wichtig. Er will ja dann auch.
Ja. Ich will eine Elf, die so zusammenspielen könnte. Ja. Und dann hast du dann wieder irgendwie drei Stürmer und zwei Außenstürmer und nur einen Sechser.
Aber es ist auch schön zu sehen, dass vom 17 und 18 insgesamt drei Spieler in deiner Elf des Tages sind, wenn es ansonsten hier Leverkusen, Mainz, Bayern ist.
Und das auch völlig verdient, würde ich behaupten.
Ja, ich
bin zufrieden. Ja. Ich finde, du hast einen guten Job gemacht, Tobi.
Ich nicht. Ja, keine Bremer drin. Von Stark fange ich gar nicht erst an, von seiner überragenden Arbeit hinten.
Aber da kannst du gleich drüber schwärmen, wenn wir zu Bremen kommen. Für den Moment erstmal vielen lieben Dank. Das ist unser Sky-Team der Woche. Und von mir gibt es Applaus, Tobi. Hast du gut gemacht. So, und jetzt machen wir das in guter alter Tradition und rumpeln so ein bisschen die Tabelle herunter. Die nächste Stufe, auf der wir hart aufschlagen, ist Frankfurt. Ja, bei Frankfurt hat man so ein bisschen das Gefühl, die schleppen sich auch in die Winterpause. Überragende Hinrunde bis auf die letzten zwei, drei Spiele. Jetzt hat man ein völlig absurdes Spiel gegen Mainz gesehen. Die Bayern-Bezwinger immerhin, die kamen ja mit Rückenwind. Und wenn man sich jetzt nur mal vielleicht zu Beginn so ein paar Zahlen verinnerlicht und man hat das Spiel gar nicht gesehen und dann liest man 2,58 X-Goals zu 0,6, 2,25 X-Assists zu 0,22, 34 zu 9 Torschüsse, 71% Ballbesitz zu 29, dann denkt man sich, ja komm, das muss doch eine eindeutige Sache gewesen sein. Im Ergebnis steht aber ein 3:1 für Mainz. Und da habe ich jetzt in den Daten noch gar nicht gesagt, dass in der 21. Spielminute Mainz auch noch den besten Spieler, wenn es nach Football-Fights geht, nämlich Amiri mit einer roten Karte verliert. Und das heißt, Eddie hat jetzt einiges an Erklärungsarbeit zu leisten.
Ja, Burkhardt hat ja auch noch gefehlt, ne? Also die auch zwei besten Spieler. Ich möchte auch mal ganz kurz einen lieben Gruß an Kicker sagen. Nur weil eine Mannschaft verliert, heißt das nicht, dass alle Spieler eine 5 oder eine 6 verdient haben. Also diese Notengebung geht mir manchmal ganz schön auf den Sack irgendwie, weil, also Mainz war ja auf keinen Fall die bessere Mannschaft. Und die Spieler waren auch nicht besser. Sondern hier gab es einen klaren Verlierer in dieser Partie und das war der Torhüter Kauer Santos, der einfach mehr oder weniger zwei Eigentore verursacht hat. Der dritte war ein abgefälschter Schuss. Und ansonsten hat Mainz absolut gar nichts gemacht in diesem Spiel, außer um ihr Leben verteidigt. Und an jedem anderen Tag im Multiversum geht dieses Spiel 5-0 aus. So, und dieses Mal war dieser Tag nicht, aus welchem Grund auch immer, weil es halt einfach ein weirder Tag war, aber dann da irgendwie so Mainz über den Klee zu loben und die Eintracht so notenmäßig abzuwatschen, finde ich nicht okay. Das wollte ich nur mal so kurz vorausschicken. Ansonsten, habe ich es ja schon gesagt, das war halt einfach, die Eintracht ist super, hat super losgelegt, hatte in den ersten 15 Minuten schon Torchancen, eigentlich eine 100%ige, Namdi Collins läuft alleine aufs Tor zu, anstatt den Ball reinzuwichsen, will er ihn nochmal links rüberschieben auf Marmoush. Was eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee gewesen wäre. Also das hätte auch gut funktionieren können. Aber da hat dann, haben wir ja schon eben gehört, Dominic Kohr noch seine Fußspitze dran gekriegt. Aber da kann es eigentlich schon 1-0 stehen, wenn du das ein bisschen geiler abschließt. Es gab zwei Situationen, habe ich auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, wo man vielleicht auch auf Elfmeter hätte entscheiden können oder müssen. für die Eintracht. Also hätte sich zumindest Mainz nicht beschweren dürfen, wenn sie diesen Elfer gekriegt haben, hätten. Und dann fällt halt dieses wirklich weirde Eigentor, wo also Kauasantos jedes Mal beim Pressing, es war vorher klar, dass Mainz hochpressen wird und die Eintracht im Spielaufbau stören wird. Und er spielt Skiri schlecht an. Skiri prallt der Ball mehr oder weniger im hohen Bogen zurück aufs Tor. War aber trotzdem nicht so gefährlich. Er rennt zurück auf die Torlinie und guckt mehr oder weniger einfach zu, wie der Ball ins Tor fällt. Also, es ist ehrlich gesagt nicht erklärbar, warum da nicht ein, also er hätte ihn fangen können, er hätte ihn rüberfausten können. Ich kann nicht erklären, was er sich gedacht hat, ob er keine Kontaktlinsen hat, ob er geschielt hat, ob er, angeblich hat er wohl gedacht, hat Dino Topmöller gesagt, dass der Ball drüber geht. Aber ja gut, also da fehlen einem die Worte, muss man ganz ehrlich sagen, dass dann so ein Tor fällt. Und dann hechelst du halt erstmal so eine 1-0-Führung hinterher, die natürlich Mainz total in die Karten spielt, weil die dann richtig hinten die Busse geparkt haben und sich komplett aufs Kontern konzentriert haben, was dann halt mit so Spielern wie Lee und Nebel auch super funktioniert, weil die halt auch eine super Qualität nach vorne so im Konterspiel haben. Dann schießt du den Ausgleich. Nee, Quatsch, schießt du gar nicht. Dann kommt es 2-0 durch Nebel. War das der abgefälschte Schuss? Bringen die zwei Tore immer durcheinander.
Ich glaube schon. Das dritte war dann, glaube ich, das Ping-Pong-Tor.
Genau. Das war der abgefälschte Schuss. War auch nicht super verteidigt, muss man sagen. Auch zu viel Platz gelassen von Koch. Trotzdem wird der Ball halt dann vom Rücken von Koch einen Meter abgefälscht. Da konnte Santos nichts dafür. Ich glaube, sonst hätte er ihn, wobei ich das an diesem Tag kaum sagen möchte, gehabt. Das war dann ein bisschen Pech. Obwohl, ja, statt dass du ausgleichst oder rankommst, steht es dann 2-0. Und dann kommen die aus der Halbzeit und denkst, okay, irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, ja, ey, wir sind so dominant in dieser Partie. Die werden, und Nils hat es ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, das gibt noch mindestens ein Unentschieden. Und so, und irgendwie hat man so gedacht, so, ja, ey, das ist noch nicht, die Partie ist noch nicht gelaufen. Und dann fällt plötzlich aus dem Nichts das 3-0, weil Santos einfach wieder in der Balleröffnung einfach den Ball zum Gegner spielt und dann steht es 3-0. Was halt eine riesen Nackenklatsche ist, weil dann natürlich als Spieler bist du dann auch so, okay, wir reißen uns hier den Arsch auf, wir versuchen hier alles noch zu drehen und ja, dein Torhüter sagt nein. So, das ist natürlich auch hart für den Torhüter, ist ein junger Spieler, der hat vor ein paar Wochen sensationell gehalten, da haben schon viele im Eintracht-Umfeld gesagt, warum steht überhaupt Trapp wieder im Kasten? Aber ich kann da jetzt auch nicht die schützende Hand über den heben. Also das ist einfach, weil der hat jetzt auch schon in der Europa League hat er auch schon mal so einen Lapsus gehabt. Der macht manchmal Weltklasse-Paraden, aber manchmal macht er auch solche wirklich Leichtsinnsfehler. Das kannst du dir als Torhüter einfach nicht erlauben. Und vor zwei Wochen hat Trapp so einen Fehler gehabt. Gegen Leipzig war das, glaube ich. Das sind einfach zu viele Ausfälle, zu viele individuelle Fehler, komplett ohne Gegnereinwirkung, die Eintracht da macht. Und es ist, man sitzt da vorm Fernseher und es ärgert einen halt. Also es frisst einen wirklich auf, weil das sind so, du kannst nicht sagen, das hat der Gegner richtig geil rausgespielt oder da hat der Trainer eine geile Taktik gewählt oder so, sondern es ist einfach komplett selbstverschuldete Scheiße, sage ich jetzt mal so deutlich. So, und dann hast du auch vorne noch, du hattest unzählige Chancen, Usun trifft irgendwie 3 Meter vorm leeren Tor den Ball nicht richtig. Es gab noch unzählige andere Chancen. Und am Ende hast du dann auch gemerkt, die Eintracht hätte wahrscheinlich noch 3 Stunden spielen können und kein Tor schießen können. Letztendlich war die Taktik auch ein bisschen komisch, fand ich, mit den Flanken. Ja, also es waren irgendwie, keine Ahnung, wie viele Flanken, es waren 40 Flanken, die alle rausgeköpft wurden. Dann kann man sich auch mal fragen, ob man dann nicht einen Matanovic dann vielleicht in die Startelf stellt, wenn man eh mit Flanken arbeitet oder mit mehr Spielern. Ich verstehe auch nicht, warum, ehrlich gesagt, die Eintracht jedes Spiel das Zentrum wechselt. Das war jetzt, dieses Mal waren es Höylund und Skiri. Davor waren es, glaube ich, Larsson und Dahoud. Davor waren es Götze und Dahoud. Also irgendwie, ich verstehe, es sind viele Spiele. Ich verstehe, man will rotieren. Aber es ist jetzt auch nicht so, es sind nicht so viele Spiele, dass du 6 Spieler für 2 Positionen jede Woche einsetzen musst. Das, nicht, dass es jetzt daran lag, weil, wie gesagt, die Eintracht war ja überlegen und hatte ihre Torchancen. Aber ich finde, man kann dann auch einfach mal, also ich finde es schon ein bisschen komisch, wie viel da rotiert wird und dass die Eintracht es nicht schafft, da mal auch eine Elf, die sich einspielt, zu finden. Ich habe auch nicht verstanden, dass Usun wieder nicht in der Startelf steht, sondern wieder Chaibi, der seit Wochen seiner Form hinterherrennt. Ich verstehe, ja, Chaibi ist ein bisschen kämpferisch, ein bisschen stärker als ein Usun, aber irgendwann musst du den Jungen halt auch mal seine Spielzeit geben. Ja, einfach super frustrierendes Spiel. Jetzt fünftes Pflichtspiel ohne Sieg. Und trotzdem natürlich bist du dann in der Situation, wo du sagst, okay, Tabellendritter zur Winterpause. Kannst ja dann
hättest du genommen, wenn man es dir vorher unterschrieben hätte.
Ja, natürlich. Du kannst dich eigentlich noch nicht mal beschweren, ne, weil du dann dastehst wie ein Depp. Aber gefühlt fühlt es sich jetzt nicht geil an, weil die Tendenz einfach natürlich in die falsche Richtung zeigt. Und es einfach auch sehr eng ist in der Bundesliga. Also natürlich muss man auch sagen, wenn wir mal vielleicht die Tabelle einblenden können, dann sieht man halt auch, dass das eine Momentaufnahme sein kann. Ne? Also einfach Stuttgart, Platz 10 ist 4 Punkte hinter der Eintracht. Da sind viele Vereine, die mit den Hufenscharen, die momentan in guter Form sind. Selbst in Wolfsburg, die jetzt zwar wieder eine Delle drin hatten, aber die kannst du auch noch nicht ganz abschreiben, da im Kampf ums internationale Geschäft. Und die Eintracht hat sich jetzt selber so ein bisschen, hätten sich da oben festsetzen können, aber wenn du dann eben gegen Augsburg nicht gewinnst, gegen Mainz nicht gewinnst, dann darfst du dich am Ende auch nicht ärgern, wenn du nicht irgendwann vielleicht am Ende der Saison auf einem Champions-League-Platz stehst.
Aber man muss ja trotzdem festhalten, das war halt ein Freak-Accident-Spiel. Davon hast du halt pro Saison immer 1-2 Stück drin, jede Mannschaft. Und das trotzdem war die Leistung okay, würde ich behaupten. Es waren übrigens nicht 40 Flanken, es waren 59. Also doch noch ein paar mehr, die sie dann davon
reingeschlagen haben. Ich habe schon versucht zu übertreiben.
59 Stück waren es. Aber die Chancen waren ja durchaus da, auch nach diesen Flanken. Was ich mir eine Frage stelle, so jetzt eine größere Frage, weil wie gesagt, das Spiel ist ein Freak-Accident. Wenn der Torwart da nicht dreimal patzt, dann gewinnst du das Ding. So mit einem 1-0 oder 2-0. Haben wir vielleicht bei unseren Fußballfights, habe ich vielleicht den falschen Pick genommen als Judge damals?
Zu cornen sollen.
Ja, weil Almiri ist ja, haben wir gesagt, welcher Spieler darf sich nicht auf keinen Fall verletzen von seiner Mannschaft, welcher Spieler darf auf keinen Fall ausfallen. Wir haben Almiri. Almiri ist jetzt ausgefallen mit einer roten Karte, 60 Minuten. Und andererseits habe ich jetzt mal in die Statistik reingeguckt. Die Eintracht konnte diese Saison erst ein Spiel gewinnen, wenn Marmoush nicht getroffen hat. Und aber in diesem Spiel hat er auch einen Assist gemacht. Also wenn Marmoush keinen Assist, kein Tor hat, dann holt Eintracht auch keine Punkte. Also ist schon eine interessante Statistik da. Also Marmoush wird schon vorne gebraucht für die Torgefahr, weil ansonsten fällt mir jetzt auch weil Ekitike ja momentan auch nicht am Fließband trifft. Die Tore von Marmoush brauchst du schon sehr, sehr dringend. Und wenn jetzt mal 2 Spiele am Stück ohne Tor bleibt, dann fällt das gleich auch in Ergebnissen nieder.
Ja, ihr könnt ja postum mir noch den Sieg dann zuschustern, gar kein Problem. Ich bin eh dafür, dass Ergebnisse korrigiert werden. Ich warte jetzt immer noch auf den Europameisterschaftstitel. Und auch Wembley 1966, finde ich, sollte nochmal auf Wiedervorlage kommen. Von daher nehme ich das gerne an. Dankeschön. Aber ich würde mich auch all dem anschließen, was ihr sagt, dass das ein Freak-Accident war. Und was du jetzt gerade gesagt hast über die Rotation in der Mannschaft. Wenn du dieses Spiel gewinnst, dann sagst du vielleicht, ja, es ist ein super Zeichen, dass es eigentlich egal ist, wer bei der Eintracht gerade reinkommt. Es funktioniert einfach. So ist es halt manchmal an einem Spiel, macht es sich fest, wie man dann eine Situation bewertet. Was mir bei der Eintracht noch so ein bisschen aufgefallen ist, dass in diesem Spiel dann so eine Hektik war. Also man hatte das Gefühl, die wollen das jetzt so mit der Brechstange erzwingen und die Tore machen, obwohl die Überlegenheit ja da war, was dazu führte, dass dann vielleicht in den entscheidenden Momenten so die Ruhe gefehlt hat. Also auch bei Marmoush hat man das gesehen, er wollte das erzwingen. Und da wurden dann die Chancen, die da waren, nicht so eiskalt ausgespielt. Weil vielleicht einfach so aufgrund der Situation, du bist ein Mann mehr, 70 Minuten, du bist die überlegene Mannschaft und dann kommen noch so komische Tore. Und das, ich glaube, das macht was mit dir in dem Sinne, dass du dann so wütend wirst und,
ja, voll.
Und das einfach mit einer Brechstange erzwingen willst. Und dann fehlt dir aber so die letzte Ruhe und die Geduld. Wenn du das mal vergleichst mit einer Mannschaft wie Leverkusen in der letzten Saison, die ja auch in ähnlichen Situationen sich ganz oft wiedergefunden haben, aber mit einer Engelsgeduld und mit einem Selbstvertrauen, diese Spielzüge zu Ende gebracht haben und am Ende dann die Punkte geholt haben. Das ist das, was der Eintracht gefehlt hat.
Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass Mainz natürlich sehr gut verteidigt hat und ich glaube, jetzt ist er weg.
Nee, ich bin
er ist noch da, ich habe ihn da ein bisschen aktualisiert und ein bisschen ruckelt.
Aktualisiert.
Das Problem ist halt so ein bisschen, das ist auch noch so ein Relikt aus der letzten Saison, dass die Eintracht sich immer noch schwer tut gegen tiefstehende Gegner. Bis zum Strafraum sieht das immer gut aus und dann im Strafraum werden oft falsche Entscheidungen und auch komische Entscheidungen getroffen. Und du hast dann richtig gemerkt, dass einige Spieler dann die Geduld nicht hatten, die dann auch eine Bayern-Mannschaft oder auch eine Leverkusen-Mannschaft, die kein Problem haben, so ein Handball-Ding zu machen, wo sie einfach den Ball von links nach rechts und wieder nach links und nach rechts. Was bei der Eintracht fehlt, ist dann erstens mal so ein Spieler, der auch mal dann ins 1 gegen 1 geht und dann mal eine Lücke reißt. Und es fehlt dann auch mal dieses schnell Doppelpass spielen in die Spitze rein. Das trauen sie sich halt nicht, weil sie wissen, dass sie konteranfällig sind. Und dann wird einfach nur der Ball von links nach rechts geschoben, ohne dass irgendwas passiert. Und dann ist es oft so, dass irgendein Spieler dann keine Geduld mehr hat und dann aus der zweiten Reihe irgendwie den Ball in die Walachei ballert. Und dann ist dieser ganze Angriff, den man irgendwie 10 Minuten lang aufgebaut hat und die Abwehrmannschaft von links nach rechts geschoben hat, ist dann mit einem Schuss und mit einem Schlag ist der halt komplett obsolet geworden. Und das ist halt echt so ein bisschen das Problem. Die Eintracht funktioniert super im Konter, wenn du Spieler wie Marmoush oder Ekitike nach vorne schicken kannst. Aber mit dem Rücken, also wenn Marmoush mit dem Rücken zur Abwehr steht, da kann er nicht seine Stärken ausspielen. Deshalb versucht er sich dann den Ball immer schon so ein bisschen weiter vorher zu holen. Und er will aber auch immer unbedingt ein Tor machen. Also das ist auch eine Kritik an ihm so ein bisschen, dass er oft zu egoistisch ist und zu sehr auf die eigenen Scorer achtet. Das gibt ihm natürlich recht, wenn er so viele Scorer macht wie diese Saison. Aber es gibt schon auch Situationen, wo man sagt, muss man da jetzt aus 25 Metern diesen Low-Percentage-Schuss nehmen oder macht es nicht Sinn, da vielleicht nochmal den Ball durchzustecken? Aber das ist halt einfach der Unterschied von einer Spitzenmannschaft wie Leverkusen und Bayern zur Eintracht, muss man ganz klar sagen.
Wobei die Eintracht, der hat ja schon einen der erfolgreichsten Dribbler dieser Saison. Aber das ist dann halt wieder Marmoush. Also Marmoush hat so viele Dribblings wie fast keiner in der Bundesliga, wo wir beim Thema Abhängigkeit von Marmoush sind. Also es ist so ein Zirkelschluss ein bisschen.
Ja. Reden wir ganz kurz darüber Mainz, weil das geht jetzt alles so ein bisschen unter. Und es soll aber nicht so, finde ich, stehen gelassen werden, als wenn Mainz einfach nur Glück gehabt hat. Klar war das eine Portion Glück. Natürlich insbesondere mit den Torwartfehlern, aber es ist halt auch Teil der Wahrheit, dass sie 70 Minuten zu 10 spielen, dass ihnen mit Burkhardt und Amiri die zwei wichtigsten Spieler fehlen und sie es trotzdem schaffen, bei einer Spitzenmannschaft in dieser Saison 3 Punkte zu holen. Und das geht ja nicht nur mit Glück, sondern das geht auch, weil sie Einsatz gezeigt haben, weil sie auch immer wieder versucht haben, nach vorne Nadelstiche zu setzen. Natürlich dann auch das Fortune hatten, dass diese Nadelstiche dann auch drin waren, aber sie haben an sich geglaubt, sie waren beflügelt von diesem Sieg gegen die Bayern und eine Mannschaft, die da vielleicht weniger in sich selbst Stärke findet, die wird das Spiel auch nicht gewinnen, trotz allem Glück, was ihr vielleicht heult war. Deswegen war das auch wirklich eine sehr, sehr kämpferisch beeindruckende Leistung, fand ich jetzt von Mainz.
Ich blende nochmal die Tabelle ein, weil das ist ja dann quasi auch der Grund vielleicht auch, wo das Selbstvertrauen herkommt. Sind jetzt auf Platz 5, vor Dortmund, vor Stuttgart. Das ist schon eine richtige Ansage, diese Hinrunde, die sie aktuell spielen. Und auch dieser Bayern-Besiegerfluch, den es ja sonst häufig gibt. Also, dass wenn du die Bayern besiegt hast, dass dann das nächste Spiel verloren geht. Da haben sie sich mit allen Kräften jetzt gegen gewehrt. Obwohl auch man hier natürlich sagen muss, bei all dem Kampfgeist hin und der starken Leistung von Chor und auch Nebel her, in 90% der Fälle gewinnt die Eintracht dieses Spiel. Hat der Etienne ja auch schon völlig richtig alles ausgeführt.
Genau. Gut, wir machen weiter. Die Tabelle fallen wir weiter runter. Leipzig haben wir, Mainz haben wir. Kommen wir nach Dortmund. Und wenn du schon gerade die Tabelle machst, dann würde ich gerne dieses Spiel mit folgender Frage beantworten. Dortmund steht jetzt mit, oder einleiten und dann beantwortet Wissen. Dortmund steht jetzt mit 25 Punkten, 2 Punkte hinter Platz 3 auf Rang 6. Wenn sie dieses Spiel verloren hätten und bei der Dortmunder Auswärtsschwäche diese Saison wäre das ja alles andere als überraschend gewesen gegen durchaus wiedererstarkte Wolfsburger, dann stünden sie, willkommen im Land des Konjunktivs, mit 22 Punkten auf Platz 11. Und auch wenn das jetzt nur 3 Punkte mehr oder weniger
12
sind.
12 sogar, weil sie ja gegen Wolfsburg gespielt haben.
Ja, oder? Wolfsburg tauscht ja quasi die Plätze dann.
Ah ja.
Und dann hättest du in Dortmund die Situation gehabt, dass du während der gesamten Winterpause, während des Weihnachtsfests, während des Jahreswechsels immer auf diese Tabelle hättest gucken müssen, hättest gesehen, fuck, wir sind 11. Und das macht ja was mit einem. Und jetzt gucken sie auf die Tabelle und sagen, ey, wir sind nur 2 Punkte hinter Platz 3. Deswegen jetzt die Frage nach dieser etwas langen Einleitung. War das vielleicht der wichtigste Saisonsieg für Dortmund?
Oh, schöner Take. Schöner Take. Du solltest bei einer Zeitung arbeiten, um so Headlines zu bauen.
Ja.
Gut, finde ich gut. Aber ich würde ehrlicherweise mit Ja beantworten, vor allen Dingen, weil der Weg dahin ja sich auch in der zweiten Halbzeit dann doch als viel steiniger dargestellt hat, als in der ersten Halbzeit war. Denn normalerweise führst du 3-0 zur Pause und Borussia, ein bisschen souveränes Borussia Dortmund oder wärst gerne Bayer Leverkusen oder irgendwie sowas und dann manövrierst du das nach Hause und dann passiert nichts. Ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt, aber ich gucke mir das an, sehe die rote Karte, 3-1 und ich war schon kurz davor, Wetten anzunehmen, dass sie das noch wieder herschenken in irgendeiner Form. Was eigentlich auch dann die logische Konsequenz aus der bisherigen Saison gewesen wäre. Haben sie nicht und deshalb beantwortet die Frage, ja.
Ja, auch in einem anderen Punkt vielleicht noch, kann man ja dann noch ein bisschen hinzufügen, diesen anderen Punkt, dass nämlich Borussia Dortmund den ersten Auswärtssieg gefeiert hat. Also jetzt sind auch diese Fragen bei jeder Pressekonferenz, was ist denn da auswärts los und wann wird es endlich den ersten Auswärtssieg geben, die sind jetzt auch erstmal dann beantwortet worden und das auf eine sehr gute Art und Weise. Trotzdem gibt dieses Spiel ja beides her. Also dieses Spiel gibt einerseits her, ja, du hast eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, du warst da auch spielerisch überlegen. Du hast es immer wieder geschafft, das 5-3-2 der Wolfsburger zu bewegen. Du hast immer wieder es geschafft, Beino Gittens auf links in 1-gegen-1-Situation zu bringen. Auch durchs Zentrum sehr gute Durchbrüche mit einem Brandt und mit einem auch Bayer, der häufig in die Spitze startet. Also da war viel Gutes dabei. Kannst aber dann auch den Spiegel wieder umdrehen und sagen, hey, aber zweite Halbzeit nach der Pause, da ist dann plötzlich Wolfsburg richtig da. Und die haben ja auch Chancen gehabt, noch beim Spiel 11-gegen-11. Dann holt sich Pascal Groß auch noch die rote Karte ab, der ja ausgerechnet als Routinier gekommen ist. Dem soll das eigentlich nicht passieren sollte. Und dann musst du halt dieses 3-1 bis zur letzten Minute verteidigen, wobei man sagen muss, da hat Wolfsburg sich dann nicht mehr so gut angestellt wie der Phase davor. Dazu aber gleich dann vielleicht noch mehr, wenn wir über Wolfsburg reden. Aber das Spiel gibt ja auch so, es gibt eine positive Note her, die erste Halbzeit, und es gibt eine negative Note her, die zweite Halbzeit.
Ja, also ich fand auch, die erste Halbzeit war brillant. Da hat Dortmund auch dann zu Recht 3-0 geführt. Die haben Wolfsburg da zeitweise auseinandergenommen. Das war ein Klassenunterschied. Klar, die Tore sind dann auch innerhalb von 5 Minuten gefallen. Also da war natürlich dann auch Wolfsburg komplett indisponiert. Das ist dann immer ein Zusammenkommen von eigener Stärke und der gegnerischen Schwäche. In dem Fall hat Wolfsburg es Dortmund auch leicht gemacht, waren immer zu langsam, standen falsch. Dortmund konnte die wirklich hin und her scheuchen und hat das dann aber auch wirklich richtig, richtig stark und mit viel Spielfreude gemacht. Da muss man den Julian Brandt auch hervorheben, der in den letzten Wochen oft gefehlt hat und der jetzt auf seiner Lieblingsposition, das ist ja bei Brandt auch immer die Frage, wo stellst du den denn hin? Wo ist denn über Platz für ihn? Hat jetzt auf einer Position gespielt, die wie für ihn gemacht ist und hat das auch mit einer überragenden Leistung in der ersten Halbzeit zurückgezahlt. Das ist das Dortmund, was sein Potenzial dann auch zeigt. In der zweiten Halbzeit, anderes Spiel, nicht nur aufgrund der roten Karte, wir hatten dann wirklich auch Chancen für Wolfsburg. Matcher kam ja irgendwann, also der Wolfsburger Matcher Lukas, der ältere der beiden Brüder, kam rauf, steht allein vorm Torwart vor Kobel und nur weil er völlig ungläubig war, dass er nicht im Abseits steht und dann nochmal nach rechts guckt zum Linienrichter, anstatt einfach zu sagen, ich gehe jetzt aufs Tor zu und hau ihn rein und schließt dann auch viel zu früh ab aus einer Entfernung, wo du denkst, nee, der geht doch mit Tempo, jetzt kannst du ja noch Tempo aufnehmen, auf den Torwart zulaufen. Ist vielleicht auch so dieser langen Spielpause irgendwo geschuldet, aber das war auch nochmal einfach eine Riesenchance für Wolfsburg und dann können sie nochmal ins Spiel zurückkommen und wenn dann, und jetzt sind wir wieder im Konjunktivhausen zu Gast, aber es war das Potenzial angelegt, dass das auch nochmal kippen kann, das Spiel. Und dann gehst du selbst mit einem Unentschieden, mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl raus. So bleibt dank der überragenden ersten Halbzeit ein verdienter Sieg und ein verdammt wichtiger Sieg. Lass uns zu Wolfsburg auch kommen.
Da muss ich nämlich noch 2 Takte zu sagen, weil Wolfsburg ist ja einfach die seltsamste Mannschaft der Bundesliga. Also die spielen halt wirklich Grütze 30 Minuten lang. und liegen dann ja auch völlig zurecht 3-0 hinten. Und dann fällt ihm plötzlich auf, oh ja, 0-3, jetzt können wir mal anfangen, Fußball zu spielen. Stellen dann auf Viererkette um und gehen dann auch ganz anders in die Zweikämpfe rein und machen dann auch wirklich die von 30. bis 60. Minute haben sie auch irgendwie, glaube ich, 1,5 XG geholt und haben dann, wie du auch gerade ja schon gesagt hast, haben ja auch die besseren Chancen gehabt. Und dann aber plötzlich mit der roten Karte hört das auch wieder so ein Stück weit auf. Klar, sie haben dann immer noch 75% Ballbesitz, aber sie schaffen es dann nicht mehr, aus diesem Ballbesitz auch Chancen zu kreieren, weil das ist ja bekanntermaßen eine Schwäche der Wolfsburger. Und dann hat man am Ende gar nicht mehr groß das Gefühl gehabt, dass diese rote Karte ihn genutzt hat, sondern eher, okay, wenn sie noch wie die Minuten davor weitergemacht hätten, dann wäre es noch besser geworden, dann wäre es noch besser gewesen. Und so gehen sie dann am Ende mit einem 3-1 aus einem Spiel, wo man das Gefühl hat, die hätten nicht mit einem 3-1, wenn sie da einfach in der Anfangsphase besser gemacht hätten, wenn sie mit 11 Mann besser gespielt hätten gegen 10 Mann, hätten sie dann nicht mit einem 1-3 rausgehen müssen aus diesem Spiel.
Ja, Wolfsburger Inkonstanz in eine Gameshell, wenn man so will. Ja, und
macht
so.
Macht dich das Spiel dann noch nicht sauer, du als Wolfsburg-Fan, Nils? Also
ich zieh mir diese Jacke gerne über, wenn es dir gerade für die Überleitung hilft. Also mich macht das sauer, weil ich natürlich dann denke, ja, diese Inkonstanz ist komplett unerklärlich und Wolfsburg geht da, finde ich, mit einer Mannschaft wie Hoffenheim auch Hand in Hand einfach, dass du da dich nicht drauf verlassen kannst. Du kannst dich eher auf die Inkonstanz verlassen als auf die Konstanz und das ärgert mich natürlich als neutralen Zuschauer, aber was halt bleibt ist, wenn Wolfsburg spielt, fallen Tore und deswegen bin ich gar nicht so böse, weil ich mir halt denke, ja, das ist halt das Minimum. Wenn du halt Wolfsburg bist, dann musst du halt dafür sorgen, dass im Schnitt 4 Tore fallen pro Spiel, wo auch immer. Und dann kann man sich das auch angucken. Und da liefern sie ja ab. Also sie werden ihrer Entertainment-Aufgabe gerecht. Alles andere ist mir ja egal bei Wolfsburg. Und solange sie das machen, fein mit mir.
Das wollte ich hören.
Ja. Gut, also wichtiger Sieg für Borussia Dortmund, denn, und das hat einer von euch, ich glaube Nico war es, ja auch gesagt, es gibt, oder Eddie, ich weiß es nicht, es gibt viele ambitionierte Vereine dieses Jahr, die dort im Mittelfeld lauern und gerne Tuchfühlung aufnehmen möchten zu den Plätzen, die eine internationale Teilnahme ermöglichen. Dazu zählt dieses Jahr auch Werder Bremen, die sich klammheimlich im Windschatten der Ambitionen der anderen da nach vorne robben und jetzt auf Platz 7 tatsächlich punktgleich mit Platz 5 eine sehr, sehr gute Hinrunde sich attestieren können mit Luft nach oben. Nico, geht da was dieses Jahr?
Ich würde, bevor ich darauf eingehe, doch gerne einmal zurückspielen, ganz kurz mal so ein Satzblick auf Werder Bremen. Tobi, traust du denen was zu? Jetzt läuft ja,
da weg, geht er weg.
Entschuldigung. Hab einen grün-weißen Pulli an. Du kannst gleich loslaufen auf Toilette gehen. Ich will nur mal die Frage, gibt dir Werder Bremen, oh, wir gehen da gleich im Detail, aber erstmal so, die stehen da, wo sie stehen. Gibt dir das ein Gefühl von, was machen die da? Oder, oh, nächster Schritt.
Nee, also ich finde das schon, ich finde die schon dieses Jahr sehr viel konstanter als in den vergangenen Jahren. Sie haben halt da eine erste Elf gefunden, die funktioniert, haben auch mit Grühl zum Beispiel vorne eine gute technische Qualität gewonnen, mit Köhn viel Tempo gewonnen auf dem Flügel. Und ich habe sowieso das Gefühl, dieses Jahr, diese Mannschaften, die so eine Konstanz hatten, also die einfach auf der Trainerposition konstant geblieben sind, auch im Kader konstant geblieben sind, das gezählt auch in Eintracht Frankfurt dazu, aber auch jetzt halt einen Werder, die da halt schon seit langem diesem Trainer haben, eine konstante erste Hälfte, die profitieren. Und was natürlich auch jetzt zuletzt sehr deutlich merkbar war, waren, dass bestimmte Teams halt europäisch spielen und die einfach so eine richtige Leistungsdelle hatten. Also sei es jetzt Stuttgart, Frankfurt ist ja auch jetzt am Ende sehr viel Rotation gewesen. Auch einen Heidenheim, Hoffenheim, die sind ja auch sehr gekennzeichnet durch diese Doppelbelastung. Und eine Mannschaft wie Werder hat das halt nicht. Und Werder hat jetzt, glaube ich, jetzt schon wieder zum zweiten Mal in Folge dieselbe Startelf gehabt, haben überhaupt die wenigsten Wechsel in der Startelf von allen Bundesligisten. Ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsfaktor, dass sie eben da eine sehr, sehr hohe Konstanz drin haben in der Formation, die sie spielen. Und dann schaffen sie es halt in so einem Spiel gegen Union, die Lücken, die der Gegner anbietet, eiskalt auszunutzen. Also Union war auf der rechten Verteidigungsseite sehr schlecht aufgestellt. Sko ist da rumgeirrlichtert, hat dann nicht ordentlich mit nach hinten gearbeitet und Trimmel musste dann häufig alleine gegen Köhn. Trimmel 37 gegen Köhn, einen der schnellsten Spieler der Bundesliga aktuell. Das war ein Mismatch mit Ansage und Köhn macht dann ja auch 2 Assists. Mhm. Und das ist halt dann Werder Bremen diese Saison. Sie schaffen das halt vorne, die Fehler auszunutzen des Gegners und hinten stehen sie stabil, als stabiler als sie das in der Vergangenheit taten.
Ich mochte, ich wollte eigentlich nur einen Satz haben, jetzt hast du das ganze Spiel schon mit eingetütet, deswegen spare ich mir das, Nils und Eddie, bei euch, weil ich lebe ja mit diesem ambivalenten Gefühl die ganze Zeit aus. Die stehen da und ich finde, wenn ich mir das fußballerisch angucke, haben sie es auch verdient, dass sie da stehen. Weil genau das, was er gegen Union beschrieben hat, das sehe ich halt auch. Das Entscheidende auch, das sind nicht nur, das ist keine Truppe, die aus Standards versucht, Tore zu machen, sondern die machen aus dem Spiel heraus Tore. Ich glaube, fast alle Tore jetzt auch in diesem Spieltag sind wieder aus dem Spiel heraus entstanden. Die haben einen klaren Matchplan, die haben du merkst richtig, wie sie über die letzten Jahre Schritt für Schritt sich immer weiter verbessert haben, das Skill-Level erhöht haben, quasi auch um wieder ein bisschen so eine FC-Sprechweise zu bleiben. Und trotzdem fühlt es sich halt so für mich als gepeinigten Werder-Fan an, irgendwie so komisch an, weil ich kenne das nicht. Dass Werder Bremen, oder kenne das seit 15 Jahren nicht, dass Werder Bremen eine Truppe hat, die wirklich konstant super in sich geschlossen Fußball spielt. So. Und das versuche ich gerade, so wollte ich von euch beiden auch so ein kleines bisschen gespiegelt haben, weil mir auch dieses Mal wieder aufgefallen ist, dass Duxch, an dem sich viele Geister scheiden, auch hier wieder einen sehr guten Tag hatte eigentlich. Romano Schmid sich definitiv in die Bücher von anderen Vereinen spielt. Auf einmal Grüll wieder da ist, Köhn spielt ein gutes Spiel, Stay macht das nächste Tor. So, ne, die Innenverteidigung stark, der zur ganze Zeit auch nicht da war. Marco Friedl macht das grundsolide in den letzten Wochen. Die Schatten ist die falsche, aber die andere Seite der Medaille ist aber genau das, was Tobi auch beschrieben hat, dass genau wie es für Frankfurt nur 4 Punkte bis Platz 12 ist, sind es auch für Werder Bremen nur 2 Punkte bis Platz 12 oder bis 11 oder irgendwie so da. Das heißt, es ist alles ganz schön fragiles Gebilde, was an Kleinigkeiten hängt. Wenn du es nämlich nicht gewinnst, was ja auch passieren kann gegen Union Berlin, dann bist du halt 11. oder 12. Das verwässert das Bild so ein kleines bisschen. Trotzdem ist es genau diese Konstanz und dieses Selbstbewusstsein, das ich spüre.
Wieso verwässert das Bild? Ich meine, es ist ja, also die Tabelle lügt ja nicht. Ihr seid ja jetzt schon besser, als du es dir wahrscheinlich vor der Saison ausgemalt hast. Und es ist ja jetzt nicht mehr der 4. Spieltag, sondern ich meine, es ist fast die halbe Saison rum. Und ich finde, da hat die Tabelle dann auch schon eine gewisse Aussagekraft. Und das, was für Werder Bremen, was du gerade gesagt hast, kannst du ja auf jede Mannschaft sagen, wenn die Verfolger von Werder Bremen sozusagen, die haben ja auch Spiele gewonnen, die sie hätten verlieren können oder so. Also das gleicht sich ja dann so ein bisschen aus. Insofern kann man das schon mal erstmal so als Leistungsstärke nehmen. Ich habe ja auch schon lange, lange diese Saison gesagt, dass Werder Bremen für mich eine Mannschaft ist, die das Potenzial hat, zu überraschen diese Saison. Deshalb finde ich es gar nicht so überraschend, dass die jetzt um die internationalen Plätze mitspielen. Natürlich wird man am Ende dann sehen, ob es reicht, weil wie gesagt, die halbe Liga spielt da mit und da reicht dann auch mal hier und da ein Ausrutscher oder vielleicht Verletzungspech oder so, um dann letztendlich den Ausschlag zu geben. Aber wichtig ist, glaube ich, für Werder, zumindest sehe ich das aus meiner bescheidenen Werder-Sicht so, wichtig ist für Werder, dass eine Entwicklung erkennbar ist. Dass Werder den nächsten Schritt macht, sich zu etablieren, also sozusagen von einer Mannschaft, die jedes Jahr ein bisschen Angst haben muss, in den Abstiegskampf zu geraten, haben sie es geschafft, sich im Mittelfeld zu etablieren und jetzt von dieser Position aus sozusagen kleinere Angriffe, sage ich mal, Richtung internationale Plätze zu machen. Dass das vielleicht dann diese Saison noch nicht hundertprozentig klappt, okay, das ist okay. Aber du siehst, wenn du den Kader und den Trainer zusammenhältst und dann vielleicht im Sommer oder jetzt auch schon im Winter gewisse Transfers machst, die den Kader dann noch mal ein bisschen Qualität zuführt oder so, dass dann Werder auf einem richtigen Weg ist. Und ich finde es eigentlich gut, dass Werder jetzt nicht diesen einen Spieler hat, wie zum Beispiel einen Füllkrug oder so, den sie unbedingt halten müssen, sonst bricht es Gebilde ein, sondern ich habe bei Werder das Gefühl, wie du es ja eben, du hast ja auch schon viele Spieler aufgezählt, dass momentan viele Spieler dazu beitragen. Es ist ein bisschen wie Stuttgart letzte Saison, vielleicht nicht ganz dieses hohe Niveau, aber es ist nicht dieser eine Spieler, wie bei der Eintracht zum Beispiel Marmoush, der und wenn der dann nicht liefert, dann ist so, ja, wer soll denn jetzt die Tore schießen, sondern bei Bremen habe ich schon das Gefühl, dass das ein sehr solides Fundament ist, dass man jetzt gezielt auch verbessern kann. Und ich finde, das ist eine sehr gute Situation, in der sich Werder gerade befindet. Mal ganz unabhängig davon, ob sie diese Saison die internationalen Plätze erreichen oder nicht.
Vor allen Dingen, diese Tabelle lügt nicht, da hast du natürlich einerseits recht, aber wir haben es ja im letzten Jahr zum Beispiel bei der Eintracht erlebt, dass ja dann 47 Punkte damals für Platz 6 gereicht haben, was ja eine historisch niedrige Punktausbeute ist. Wenn man jetzt auch mal auf die Punkte dieser Kandidaten da vorne schaut, die da um Europa mitspielen, die sind jetzt alle bei 24, 25 Punkten. Das heißt, hochgerechnet auf eine gesamte Saison landen die, wenn die weiter so punkten, deutlich über 50 Punkte, was einfach für diese Mannschaften wie Mainz oder Werder oder auch Gladbach sehr gute Ergebnisse sind. Also Werder erzielt ja einfach die Ergebnisse, um da vorne mitzuspielen. Das ist nicht die Schwäche der anderen, sondern sie selbst sind so stark. Was dann natürlich immer noch du nie weißt, Werders Kader ist halt dünn. Also ist nochmal dünner als viele andere, auch dünner als ein Mainz oder dünner als ein Gladbach, finde ich. Wenn da halt eben schon Stay fehlt, dann hast du schon eine leichte Einbuße. Wenn Linn fehlt, kannst du es gar nicht richtig abgreifen. Schmied auch entscheidender Mann. Friedel momentan in herausragender Form stark. Also du hast da viele, auch Weiser natürlich, viele Spieler, die kannst du einfach nicht ersetzen. Ich kann natürlich mir vorstellen, dass ein paar Teams in der Rückrunde nochmal angreifen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Stuttgart in der Champions League nicht weiterkommt, wenn jetzt ein Leipzig wahrscheinlich rausfliegen wird, da gibt es dann noch Teams, die haben noch Leistungsreserven nach oben, wo natürlich Werder gucken muss. Aber Werder erntet jetzt die Früchte für die Kontinuität der vergangenen Jahre.
Ja, und ich glaube, das ist das Schöne, woran ich mich auch am Ende sehr gut festhalten kann, diese Kontinuität. Und das ist, das werden, glaube ich, werden viele Werder-Fans da draußen mit nachempfinden können, dass zumindest es gibt so zwei Typen von Werder-Fans und genauso wie in anderen Vereinen auch die einen, die oft unzufrieden darüber sind, über nicht schnell genug Entwicklung oder wollen dann immer sofort Veränderungen haben. Ich bin ja dann gerade, was den Verein angeht, schon jemand gelernt, der sehr viel Sicherheit haben möchte und es zahlt sich einfach aus. Dass dieser unaufgeregte, auch unschicke Trainer da jedes Mal in seinem Trainingsanzug mit seiner Mütze in der Pressekonferenz sitzt und das höchste emotionale ein kleines Lächeln ist, was du von ihm kriegst, aber diese Truppe ihm offensichtlich genau folgt, weil er easy besser macht. Denn das ist ja das, was auch am Ende für so einen Fußballverein wie Werder Bremen wichtig ist. Alle Spieler werden besser. Das hatten wir in den letzten Jahren auch nicht. Auf einmal entstehen wieder gewisse Werte und dass die Truppe nicht die nächsten 4 Jahre zusammenspielen wird, ist auch klar. So, aber wenn er dafür sorgt, dass wir gut abschneiden, einstellig, ich habe sie auf 7 getippt zu Saisonbeginn, deswegen bin ich super und da haben mich wirklich alle für ausgelacht. Und deswegen bin ich sehr glücklich, wenn sie sich wirklich in dieser Region jetzt gerade bewegen. Aber das Entscheidende ist ja, dass da Werte entstehen, mit denen dieser Fußballverein wieder sich in eine neuere Bewegung, also eine neue Region bewegen kann. Wenn das bedeutet, Schmied geht für viel Geld vielleicht, aber die anderen bleiben, dann haben wir trotzdem eine sehr gute Entwicklung gemacht. So. Und das ist natürlich im Moment an allen anderen Parametern wie Doppelbelastung, Dreifachbelastung sitzt und so, das ist auch vollkommen klar. Momentaufnahme, da bin ich vor bei dir, die ist aber natürlich wahnsinnig gut. Und mit Platz 7 als Werder Bremen in die Winterpause zu gehen, mit dem Augenzwinkern in 2 Punkten hinterm Champions League Platz, das hätte mir mal einer zu Saisonbeginn erzählen sollen.
Mhm. Ja, sieht gut aus. Für Werder Bremen habt ihr alles schön rausgearbeitet, muss ich gar nicht so viel mehr anführen, aber für dich gilt das Gleiche wie für Dortmund. Es ist ein schöner Anblick und wenn du in den Weihnachtstagen mal auf die Tabelle schaust, wird es dir ein gutes Gefühl geben. Werder Bremen auf jeden Fall mit einer sehr, sehr guten Saison bis dato. Eine andere Traditionsmannschaft, von der man nicht genau wusste, welches Gesicht sie dieses Jahr zeigt, das ist Borussia Mönchengladbach. Jetzt ja auch oftmals,
was? Ich will dir ungern reinreden, aber ich denke, wir sollten noch mal 1-2 Takte zu Union Berlin sagen.
Ja, das könnten wir machen. Dann stellen wir das.
Ja, gut.
Machen wir das.
Ja, gut. Dann sag mal, Überleitung sag, kaputt gemacht.
Sag was
dann
sag mal. Dann sag mal, nein, ist okay. Ist ja auch berechtigt, der Hinweis. Ist ja auch in Ordnung.
Ja, weil es ist ja nicht jeder Tag, alle Tage so, dass der Manager gefragt wird, hat der Trainer noch eine Jobgarantie? Und der Manager dann sagen muss, ja, er bleibt jetzt erstmal bis nach Weihnachten da, weil Union ist jetzt seit 8 Spielen ohne Sieg und haben jetzt sich auch das zumal vorher sehr gute Torverhältnis mit diesem 4-1 ein bisschen verhagelt. Und dann ist halt schon, woran hat gelegen, die Frage? Ja, und sie sind immer noch das Team mit den zweitwenigsten Gegentoren, auch jetzt nach diesen 4 Gegentoren. Aber sie sind immer auch das Team mit den drittwenigsten Toren. Also die Offensive ist halt das, was total lahmt. Das hat man jetzt auch gegen Werder wieder erlebt nach der Pause, als sie dann durchaus nach vorne was gemacht haben. War es ein bisschen ähnlich zur Eintracht, weil dann einfach vorne niemand war, der dann die Dinger reingemacht hat. Und dann hat man auch dadurch das Spiel nicht mehr drehen können. Also
aber da muss
das wollte ich nur mal kurz sagen.
Da muss ich aber Union tatsächlich mal in Schutz nehmen. Wer soll denn bei Union Tore schießen?
Also meine
also
ich,
die haben da ja,
ist niemand da, ja.
Das ist ja wirklich auch, also das kann man, finde ich, dem Trainer nicht anlassen. Da musst du halt investieren und einen Stürmer holen, der auch für Tore steht. Und dann muss man sagen, die hatten jetzt natürlich auch ein durchaus schweres Programm. Die hatten jetzt Bayern, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen, Stuttgart. Gut, dann haben sie Bochum nur unentschieden gespielt und in Bremen hätte man natürlich nicht auf den Sack kriegen müssen. Aber die nächsten drei Spiele sind natürlich Spiele, wo es auch, ne, also Etienne Gardet präsentiert. Die nächsten drei Spiele in Heidenheim und dann zwei Heimspiele, Augsburg und Mainz. Das sind natürlich Spiele, wo du aus einer nicht so guten Saison auch noch eine richtig geile Saison machen kannst oder den Trainer mehr oder weniger im Stich lassen. Also das sind für mich jetzt die drei entscheidenden Spiele. Deshalb finde ich es nachvollziehbar, dass man sagt, man geht hier noch in die Rückrunde, oder es ist ja nicht die Rückrunde, aber wir sagen jetzt mal Rückrunde, also nach der Winterpause, und gibt ihm diese Spiele. Wenn er aber jetzt zum Beispiel in Heidenheim auf den Sack kriegt, dann glaube ich schon, dass er angezählt ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, diese drei Spiele wären optimale Spiele für einen neuen Trainer, der sich jetzt in der dreiwöchigen Pause mit der Mannschaft einspielen kann. So kann man es natürlich auch argumentieren. Aber dafür ist Union jetzt nicht zu schlecht. Wenn man sich mal anguckt, was sie für einen Kader haben, kann man jetzt nicht sagen, dass sie komplett underperformen auf Platz 12. Sie sind eigentlich genau da, wo sie hingehören. Nur, dass sich der Anspruch vielleicht in den letzten zwei Jahren so ein bisschen verändert hat.
Sie müssen natürlich jetzt aufpassen, dass sie nicht ihre defensive Stabilität verlieren. Entschuldigung, Nils.
Nee, ich wollte nur sagen, das ist es halt für mich auch, die Anspruchshaltung. Du bist halt unter Urs Fischer in die Champions League gekommen. Wenn du mal diesen Ausflug da so ein bisschen versuchst, als positiven Unfall einzuordnen, dann ist Union immer noch Union. Und das ist keine Mannschaft, von der man erwarten kann, dass sie jedes Jahr international mitspielt. Das ist eine Mannschaft, von der du erwarten kannst, dass sie jetzt in der Liga wie jetzt mit einem Kiel, mit einem Heidenheim, mit einem St. Pauli und einem unterirdischen Bochum bis letztes Wochenende, dass du da keine Probleme hast, den Klassenerhalt zu sichern. Aber aus woraus willst du denn mehr als das schöpfen? Ne? Also wo sind denn die Spieler, wenn du dir die mal einzeln anguckst, wo du sagst, ja, damit musst du aber mehr jetzt erreichen mit der Mannschaft. Welche Mannschaft musst du denn hinter dir lassen noch, die jetzt gerade vor dir steht, wo du dann im 1 gegen 1 Vergleich sagen würdest, ja, da hat Union aber schon die besseren Spieler. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Jede Mannschaft, die jetzt aktuell vor Union steht, gehört da auch hin. Es gibt zwei Ausnahmen, wo du sagst, okay, mit Mainz und Bremen, ja, Bremen kam auch mal aus der zweiten Liga und so, aber trotzdem sind das ja Mannschaften, die auch, Mainz ist jetzt irgendwie, seit wie vielen Jahren ist Mainz Erstligist, und Bremen hat ja auch eine ganz andere Historie, also das kann doch ja nicht der Anspruch sein. Auf dem 12. Platz ist Union da, wo sie meiner Meinung nach hingehören. Von der Qualität.
Exakt.
So. Und dann musst du gucken, ob du mit Augsburg vielleicht nochmal die Plätze tauscht oder Hoffenheim. Also meiner Meinung nach hat sogar Hoffenheim deutlich größere Qualität als eine Union.
Und ich finde auch, man muss, wenn, dann muss man eigentlich eher in die Saison 23, 24 gehen, wo man dann mal analysieren muss, ob die Champions League-Kohle richtig angelegt wurde. So, das ist, glaube ich, eher so ein Punkt, wo man, da gibt es sicherlich auch Stimmen, die sagen, nee, aus der Sicht damals alles richtig gemacht oder so. Aber man kann vielleicht auch im Nachhinein zu dem Ergebnis kommen, dass da vielleicht auch eine Chance verpasst wurde, Union vielleicht ein bisschen breiter im Kader und auf Talentbasis aufzustellen, als kurzfristig Erfahrung einzukaufen, die vielleicht so nicht eingeschlagen hat. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich verstehe auch den Gedanken, der damals gemacht wurde, aber da wurde für Union-Verhältnisse sehr viel Geld ausgegeben. Und wo sind dann die Spieler, die damals geholt wurden? Da sieht man jetzt nicht so viel von, finde ich, bei Union. Ein Vertessen, einen guten Leite, kannst du sogar noch sagen, ist noch mit das Beste, aber ein Gosens ist sogar schon wieder weg. Ein Volland spielt keine Rolle, Toussaint spielt keine Rolle, Bedia, Kaufmann und so weiter, wie sie alle heißen. Also ich finde, da kann man schon auch die Frage stellen, ob die Kaderplanung so optimal verlaufen ist bei Union.
Ja, auf jeden Fall. Das war halt damals die Idee, okay, du holst dir jetzt für die Champions-League-Saison punktuell Spieler, die ein gewisses Niveau mitbringen, aber keiner von denen hat ja wirklich nachhaltig was gebracht. Ganz im Gegenteil, viele haben auch Unruhe in die Mannschaft mitgebracht und das war sicherlich dann keine Taktik, die funktioniert hat, zumal man auch in der Champions League ja nicht Punkte geholt hat, ne? Also man hätte ja mit dem, ohne diese Transfers ja sicherlich auch nicht schlechter abschneiden können. Klar, es war oftmals knapp, das stimmt schon, sie hatten dann auch Pech, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir bleiben unserem Konzept treu und holen vielleicht Spieler, die dann mehr Perspektive haben und dem Verein spielerisch was hinzufügen auf längere Sicht und dann aber auch vielleicht Ablöse generieren können, dass man in so einen Lauf kommt, dann auch Spieler, sage ich mal, günstig zu kaufen, teuer zu verkaufen, so ein Geschäftsmodell, was ja viele Mannschaften wie zum Beispiel die Eintracht wunderbar beherrscht, das kann natürlich dich auf das nächste Level hieven, aber das ist halt auch, finde ich, immer so im Nachhinein, das so zu analysieren, ist natürlich auch einfach, man hat was versucht bei Union, es hat nicht geklappt, wichtig ist, dass sie die Liga halten, dass sie sich etablieren und Stück für Stück nach vorne kommen, das anders geht's nicht, also das mehr gibt der Kader nicht her, mehr gibt auch die Spielanlage nicht her, kannst ja auch nicht ewig sagen, ich stelle mich hinten rein und mache mit Standards Tore und ansonsten lasse ich hinten nichts zu oder so. Das kannst du ja auch nicht ewig fahren, die Idee. Das kann, weiß ich auch nicht. Kannst du machen, wenn du Atletico Madrid bist, keine Ahnung. Mhm. Ja, deswegen, wie gesagt, ich finde diese Ambition, ist ja in aller Ehren, dass man hohe Ambitionen hat, aber das musst du dann auch unterfüttern, einfach mit einem Kader, der das hergibt und bevor du den Trainer anzählst. So, und klar darfst du nicht in Bremen so untergehen, aber was will ein Bo Svensson denn machen?
Also, das meine ich. Truppe.
Ja. So. Gut, ich hatte Union ein bisschen voreilig ausgeklammert. Entschuldigt bitte, es ist Weihnachten. Ich habe im Kopf schon die Rentiere heraneilen sehen. Lass uns jetzt aber weitermachen und tatsächlich über Gladbach sprechen. Für die ähnliches gilt, vielleicht auch wie für Werder Bremen, denen immer diese Konstanz fehlte, die Mannschaft war, die dafür berühmt geworden ist, dass sie nicht in der Lage ist, zwei Spiele am Stück zu gewinnen und dann immer irgendwo im Niemandsland rumdümpelte. Dieses Jahr hat man das Gefühl, sie sind einen Schritt vorangekommen, vielleicht dann auch eine Belohnung dafür, dass man eben am Trainer festhält und jetzt nicht in Panik gerät oder die eigenen Ambitionen höher hängt als die eigenen Möglichkeiten, Stichwort Union. Und deswegen finde ich, dass Gladbach auf Platz 8 mit 24 Punkten eine sehr, sehr ordentliche Runde spielt und nicht nur aufgrund jetzt der Tabellensituation, sondern auch, weil sie ein bisschen Konstanz reinbringen und weil sie auch spielerisch immer mal wieder überraschen können, weil ein Tim Kleindienst einfach der Königstransfer ist da vorne. Ein Spieler, den zum Beispiel, glaube ich, eine Union auch gerne hätte. Und deswegen, glaube ich, kann man auch als Gladbach-Fan ein schönes Weihnachtsfest feiern. Wie seht ihr das?
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, so wenn du dich mit Gladbach-Fans unterhältst, dann ist das ja auch so ein Gefühl von Aufzufriedenheit aus den letzten Jahren. Und da ist das natürlich balsam für deine Seele, wenn es wieder losgeht und du merkst, da entwickelt sich etwas. Wir haben das hier schon x-mal besprochen, wie dieser Kader in den letzten Jahren immer in Wartestellung war und sich verändern wollte und eigentlich weg wollte. Und einer von denen, die immer weg wollten, jubelt jetzt und klopft sich aufs Brust beim 2:1 beim Auswärtssieg in Hoffenheim. Das scheint eine andere DNA wieder zu haben, auch nachdem sie auf allen verantwortlichen Positionen mit allen, die da übernommen haben und dann daraus, glaube ich, auch falsche Schlüsse gezogen haben, wofür Borussia Mönchengladbach steht, scheinen sie jetzt langsam an den Punkt zu kommen. So. Auch wenn der Trainer wahrscheinlich nicht die endgültige Entscheidung ist, also auf die richtige Position für diesen Trainer, für diesen Verein ist, scheint es aber so zu sein, dass sich alle darauf einigen, okay, lass mal in dieser Saison jetzt zumindest versuchen, gemeinsam etwas hinzukriegen. Und so wirkt das. Und da sind wir bei dem, was Tobi vorhin schon gesagt hat, Mannschaften, die sich geschlossen zeigen, die versuchen, etwas Geschlossenes hinzubekommen, können damit Defizite überdecken. Und das machen sie. Und ganz nebenbei haben sie, glaube ich, aber, wenn ich mir kurz in die Tabelle gucke, mit 20 Gegentoren ja auch einfach eine ganz gute Defensive aufgestellt und haben Nationalstürmer vorne. Und da sind wir trotzdem bei dem, was ihr eben auch sagt, die Tabelle lügt nicht, auch nach 15 Spieltagen. Die Tabelle sagt aber auch, da sind halt, ich glaube, 6-7 Mannschaften im Umkreis von 3 Punkten. Dieses kleine Momentum spricht gerade für Gladbach und deswegen fühlt es sich am 15. Spieltag für die gut an. Das wäre meine Theorie für Gladbach. Ja. Widerlegt sie, Jungs.
Und ich finde, ich will dir gar nichts widerlegen. Ich finde, du hast vollkommen recht. Und was an diesem Spieltag halt nochmal so krass war, das haben wir schon bei Mainz gehabt und das ist auch bei Werder ein Stück weit, aber Werder hat noch besser gespielt, aber bei Gladbach noch ganz stark. Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Also die Teams, die sowieso schon momentan gut drauf sind und die momentan auch da weiter vorne stehen, als man sie erwartet hat. Das sind auch die Teams, die an diesem Spieltag Glück hatten. Und das, wir haben ja schon vorhin gesagt, Nicolas, Torhüter des Spieltags, und das ja auch nicht per Zufall. Also das Spiel war eigentlich schon anders, als es jetzt auf dem das Ergebnis hergibt. Das Spiel war schon, Hoffenheim spielt sich Chance um Chance raus. Gladbach fängt irgendwann an, nach der Führung nur noch tief zu stehen und zu verteidigen. Und Hoffenheim schafft es dann aber nicht, den Ball ins Tor unterzubringen.
Um das nochmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast bezüglich der Expected Goals, Tobi, 3,44 auf Seiten Hoffenheims, 0,76 auf Seiten Gladbachs. Und das ist vielleicht so eine Parallele auch wie beim Eintracht-Spiel, dass Hoffenheim klar die dominierende Mannschaft war, optisch überlegen war, aber wenn es dann an die Abschlüsse ging, sehr unglücklich agiert hat. Kramaric trotz seines Elfmeters ist nicht in Form. Vorne fehlt jemand wie ein Tim Kleindienst, auf den man sich verlassen kann. Auch ein Losek, recht viel Geld aus Leverkusen gekommen, hat noch nicht so ins Spiel gefunden, ist noch nicht so maßgeblich für Hoffenheim, wie man sich das gewünscht hätte. Eventuell macht man da noch was im Winter auf der Position vorne drin. Aber es zeigt eben auch, Gladbach hat auf Ergebnis gespielt. Ja? Sie sind dann in Führung gegangen und haben sich dann zurückgezogen. Und auch als Kramaric dann zurückschlug, haben sie relativ schnell das 2-1 wieder gemacht, weil sie dann punktuell quasi vielleicht ein bisschen mehr was machen, ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Aber es war schon, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung, tief zu stehen und Hoffenheim das Spiel zu überlassen. Das hätte aber auch bei etwas besserer Chancenauswertung nach hinten losgehen können. Deswegen würde ich diesem Sieg auch nicht die letzte Souveränität attestieren wollen, weil es eben auch schon viel darauf beruhte, dass Hoffenheim seine Chancen einfach nicht vernünftig zu Ende gespielt hat.
Amen.
Yes. Amen. Sehr gut. Dann sind wir
Punkt.
Sind wir durch mit diesem Spiel, wobei ich noch eine Sache sagen möchte zu Hoffenheim. Da gibt es einen Spieler, den ich so geil finde, und das ist Bischoff. Der erinnert mich so krass an Kimmich, wie der quasi das Spiel an sich zieht, wie der immer anspielbereit ist und da vorne wirklich die, was heißt vorne, da im Mittelfeld die Fäden zieht. Das ist ein Spieler, glaube ich, der eine sehr gute Karriere vor sich haben wird. Der ist erst 19, wenn mich nicht alles täuscht. Der kann im Sommer sich aussuchen, wo er hingeht. Und der hat halt auch diese Mentalität, über die wir vorhin schon gesprochen haben, bei einem Musiala oder Wirtz, natürlich jetzt noch nicht ganz in dieser Weltklasse-Qualität, aber der will immer den Ball haben, der ist immer anspielbereit. Und ich glaube, das ist ein Junge, der wird uns auch viel Freude machen und der wird auf Sicht in 1, 2, 3 Jahren reden wir über Nationalmannschaft, bei dem bin ich mir ziemlich sicher.
Gut. Das ist korrekt.
Wollte ich nur einmal nochmal sagen, weil ich den irgendwie cool finde.
Ja, da haben Sie recht, Herr Bohmhoff.
Gut, dann machen wir weiter. Ich möchte mich entschuldigen, falls das jetzt so lange gedauert hat mit meiner Lobhudelei. Und wir gehen über nach Stuttgart. 23 Punkte nach 10 Spielen ist natürlich nicht das, wo der VfB sich sieht. Aber man hat, glaube ich, immer noch nichts verloren. Hat sogar noch 4 Punkte bis zur Champions League. Stuttgart, eine Mannschaft, die auch nicht nur von Abgängen, sondern auch von Verletzungspech gebeutelt ist, natürlich einen Under vorne drin, der da jetzt auch wieder gefehlt hat und auch nicht wirklich zu ersetzen ist, obwohl Dimirovic sich sehr bemüht und jetzt eine sehr, sehr unerwartete und vielleicht auch in Teilen unglückliche Niederlage, Heimniederlage gegen Aufsteiger FC St. Pauli. Das war, glaube ich, zum Jahresabschluss für Stuttgart sehr, sehr ärgerlich, weil mit einem Sieg bist du bei 26 Punkten und stehst auf einmal auf Platz 5, jetzt bist du auf Platz 10. Und so ärgerlich das für Stuttgart war, desto erfreulicher natürlich für St. Pauli, die sich da so ein kleines Polster auf die Abstiegsränge verschaffen und, glaube ich, ihrerseits sehr zufrieden sein können mit der Hinrunde. Fangen wir mal mit Stuttgart an. Warum gewinnt man dieses Spiel nicht, Tobi?
Wir sind jetzt das dritte Spiel an diesem Spieltag, wo man einfach sagen muss, Abschluss. Also Abschluss, 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 Abschluss Pech und Abschluss aber Unvermögen. Also bei Stuttgart fand ich, es war noch stärker Unvermögen, als es bei Hoffenheim und bei Frankfurt der Fall war, weil sie halt wirklich keine guten Abschlüsse vorne hinbekommen haben, obwohl sie sich auch gegen eine Mannschaft wie St. Pauli, die sich sehr auch dann wieder tief reingestellt hat, es immer wieder sehr gut geschafft haben, in den Strafraum zu kommen, war dann eben da der letzte Punch nicht vorhanden. Also aus 25 Torschüssen musst du eigentlich auch eine bessere Chancenwertung dir rausholen und da auch mindestens ein Tor erzielen. Aber da war halt wirklich alles drin, dass du eben das Ding gewinnst. Trotzdem, die Leistung von St. Pauli will ich damit nicht schmälern. Sie haben gut verteidigt. Sie haben es auch endlich mal hinbekommen, wirklich gut zu kontern. Also Stuttgart hat ja auch diese Chancen sich herausgespielt, weil sie sehr hochgeschoben sind, weil häufig nur die drei hinten abgesichert haben, die Dreierkette. Und dann hat es halt St. Pauli immer wieder geschafft, vorne auch zu Chancen zu gelangen. Haben ja auch noch einen Elfmeter verschossen unter anderem. Also St. Pauli kann man da nicht anmeckern. St. Pauli hat mal wieder bewiesen, dass sie gut sind. Und St. Pauli jetzt mit meiner neuen Lieblingsstatistik, sie haben 9 ihrer Punkte geholt in Baden-Württemberg. Also wirklich in Baden-Württemberg bei Auswärtsspielen gegen Teams aus diesem Bundesland.
Mehr können sie dann aber nicht mehr holen in dem Bundesland, ne? Oder gibt es da noch irgendwas?
Sie können doch gegen Heidenheim gewinnen. Ah,
in Heidenheim. Stimmt, da haben sie auch noch eine Rechnung offen.
Ja.
Da haben sie eine Rechnung offen. Und die, also willst du, Eddie, sonst gehe ich zu St. Pauli.
Ne, ich wollte nur sagen, nee, dazu nicht. Wie, was?
Ja, mach weiter, Nico.
Mache ich aber weiter. Weil ich muss nämlich sagen, dass die Brücke ist hervorragend. Weil ich es auch schon x-mal hier rausgeholt habe, aber es so sinnbildlich für diese Partie war, wenn der VfB Stuttgart an einem anderen Moment in dieser Saison auf St. Pauli trifft, schießen die aus der Halle. Auch mit dem Momentum, wo Stuttgart steht, selbst eigentlich in jedem, auch wo Stuttgart nicht ganz da war, der Fußball, den Stuttgart spielt, der liegt St. Pauli eigentlich nicht, macht ihnen Probleme und normalerweise kriegst du 4, 5 Dinger. Und dann muss St. Pauli sagen, okay, die Punkte holen wir woanders. Was ich hier halt so faszinierend fand, war natürlich ein bisschen Momentum, ein bisschen Glück, aber auch, dass sie die zermürbt haben. Auf eine gewisse Art und Weise. Schon mehr Ballbesitz, lass die mal machen. St. Pauli hat am Anfang dieser Saison immer noch mehr versucht, Fußball zu spielen. Gegen Bremen haben sie es dann zum Beispiel auch schon wieder so gemacht, dass sie eigentlich einfach noch ein bisschen mehr abgeben wollten und so. Da hat es nicht so gut funktioniert. Hier hat es mal geklappt. Deswegen freue ich mich für St. Pauli, weil, und das finde ich nämlich auch, Tobi, das hast du richtig gesagt, die Truppe gehört hierher. Die machen Spaß, finde ich. Die haben vorne ein riesengroßes Problem. Dieses riesengroße Problem auf der 9 trifft aber. Verschießt dann aber auch einen Elfmeter. Übrigens eine ganz lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der Nübel ist ja stehen geblieben, als das Ding fängt, ne? Und hat dann quasi mit der Bank nochmal eine große Feier gemacht. Das heißt, es muss original eine Analyse der Elfmeterqualität von Jojo Eggestein, wenn wir Vorbereitung aufs Stuttgart-Spiel gegeben haben, was ich sehr amüsant fand, weil das ist jetzt wirklich nicht besonders hoch.
Ja, aber das ist ja der Job, muss man ja fairerweise sagen. Halt,
da hast du schon vollkommen recht.
Wer der Schütze sein und wie schießt der Schütze dann?
Ja, aber also ich habe jetzt nicht so viele Elfmeter von Jojo Eggestein vor Augen, dass ich mir wüsste, okay, krass, ich weiß ganz genau, wenn er das macht, das und das. Er ist einfach stehen geblieben und das hat funktioniert. Das fand ich so absurd an der Analyse. Das ist so funktioniert, das fand ich ziemlich lustig. Und wenn sie den machen, dann ist es vielleicht sogar noch deutlicher. So, also Noah, ich weiß nicht, wir haben ja auch Noah in unseren Gruppen, ne? Der logischerweise ist er ja auf St. Pauli nicht so gut zu sprechen. Ich finde aber ein kleines bisschen zu Unrecht, weil wenn es nicht Stuttgart wäre und du das neutral betrachtest, was wir können, dann muss man einfach den Hut davor ziehen, wie St. Pauli jetzt langsam auch versteht, wie sie auswärts gegen Schwergewichte, zumindest, also wenn sie Punkte geholt hätten, wären sie auch glücklich gewesen, sich 3 holen und damit vollkommen zu Recht 4 Punkte vor allem da jetzt überwintern können und hoffentlich den Weg so weitermachen. Und das hoffentlich war jetzt ganz persönlich gemeint.
Zeig doch mal kurz die Tabelle, lieber Tobi. Dann sehen wir nämlich, was wir ja auch schon die letzten Wochen immer gesagt haben, dass St. Pauli von diesen vermeintlichen, wir hatten ja immer gesagt Kiel, Bochum, St. Pauli, sich da so langsam so ein bisschen verabschiedet, auch aufgrund des guten Torverhältnisses, auch wenn sie nur 12 Tore geschossen haben, was natürlich ein absoluter Witz ist, aber sie haben halt auch nur wenig Tore gefangen. Für einen Abstiegskandidaten 19 Gegentreffer ist Ligaspitze hinter den Bayern. Das muss man auch an der Stelle einfach mal sagen. Und Union hat, glaube ich, auch nur 19 Treffer. Und was man halt sieht, ist, dass Heidenheim diesen Trend, den sie jetzt schon die letzten Wochen hatten, halt auch nicht stoppen kann. Und St. Pauli richtig gute Chancen hat, hier noch einen Klassenerhalt. Und dieser Sieg gegen Stuttgart, das war einfach absolut Gold wert, weil der auch sicherlich nicht eingepreist war, diese 3 Punkte. Und ich kann einfach nur unterstreichen, Nico, was du gesagt hast, finde ich auch ich habe lieber St. Pauli in der Liga als Heidenheim, sage ich ganz ehrlich. Und bei Heidenheim muss man sagen, da wird dieser internationale Erfolg, in Anführungsstrichen, die sieht ja so aus, als ob sie sich in der Conference League qualifizieren werden für die nächste Runde. Das ist wahrscheinlich gar nicht, also ich glaube, die hätten jetzt auch nicht geheult, so doof sich's anhört, wenn sie in der Conference League rausfliegen würden. So, weil das macht's nicht leichter in der Rückrunde. Ja,
wobei, beziehungsweise ganz anders, in der Conference League, da haben sie jetzt am letzten Spieltag diese Zusatzrunde, da haben sie sich für qualifiziert, ja. In Anführungszeichen. Sie hätten mit einem Sieg, hätten sie direkt ins Achtelfinale reinziehen können, aber müssen sie diese Zusatzrunde noch spielen, weil sie es eben halt gegen St. Gallen den Sieg verpasst haben. Und halt in der Bundesliga ein Abwärtstrend. Ich weiß nicht, ob Nils, du noch was sagen möchtest zu
Heidenheim spielt jetzt gegen Kopenhagen. in der Zwischenrunde und das wird schon mal nicht leicht und dann würden sie danach vermutlich auf Chelsea treffen und das wird dann auch nicht leichter werden, also vielleicht sind sie danach dann raus, aber sie haben jetzt erstmal wieder diese Belastung und du siehst ganz klar, dass Heidenheim sehr stark damit struggelt und dass sie eben auch so ein, zwei Abgänge nicht so easy kompensieren können. Wir haben ja zu Beginn noch gedacht, so ja, mal gucken, aber du siehst schon, da wenn ein Kleindienst und ein Beste und so nicht da sind, das ist schwierig. Das kannst du nicht mal so eben die Anzahl der Scorer auf andere Schultern überstülpen und sie sind da so ein bisschen im freien Fall. Sie hatten ja einen guten Saisonauftakt, ja, und davon zehren sie jetzt tabellarisch immer noch, aber der Trend ist sehr, sehr schlecht und sieht momentan so aus, wenn sie die Kurve nicht kriegen in der Rückrunde, dass ja, sie richtig Probleme kriegen. St. Pauli hingegen ist St. Pauli, die sind irgendwo stabil, die haben natürlich ihre Art Fußball zu spielen, haben auch super viel Verletzte gehabt in der Hinrunde und die sind für mich so mit die Überraschung, dass sie trotz der Verletzten, trotz des Trainerwechsels so stabil wirken und sich auch einfach nicht abschießen lassen. Ne? Also die sind ja auch nie so wirklich chancenlos. Wenn man sich das Torverhältnis anschaut, Heidenheim minus 15, Holstein, Kiel minus 19, VfL Bochum minus 22 und St. Pauli mit minus 7. Also es ist nicht nur die Anzahl der Punkte, sondern auch, wie Eddie auch schon angemerkt hat, einfach eine gewisse Stabilität, was die Defensive angeht, die sie der Konkurrenz voraus haben. In dem Spiel jetzt gegen Stuttgart gilt für mich jetzt fast Ähnliches, wie man über Frankfurt gesagt hat, wie man über Hoffenheim gesagt hat, weil Stuttgart schon auch natürlich die überlegene Mannschaft war und mehr vom Spiel hat und mehr Chancen hatte. Aber die Abschlüsse wirkten alle sehr unglücklich und überhastet. Und da kommt auch nochmal das zum Vorschein, was wir jetzt auch über Woltemade gesagt haben, der ja so ein bisschen der Spieler der letzten Wochen war, der jetzt in Abwesenheit diverser Offensivkräfte in Stuttgart durchgestartet ist. Aber der war mit seinen 2,28 Meter ein Kopfballspiel hat, was dieser Größe nicht gerecht wird. So, der muss meiner Meinung nach in der Rückrunde ganz stark ans Kopfball pendeln, muss vielleicht mit Musiala zusammen mal ein bisschen da das Trainingspensum durchziehen, weil er jetzt auch wirklich wieder zwei gute Kopfballchancen hatte, die jemand, der da vorne mit der Größe das Kopfballspiel spezialisiert hat, wie ein Tim Kleindienst, der macht die Dinger rein. Und ich glaube, da hat Woltemade noch verstecktes Potenzial. Das muss der mit der Größe einfach zu einer Waffe machen. Und das hat er noch nicht. Und wenn er das gemacht hätte, dann glaube ich schon, dass er da mindestens mal ein Tor macht.
So nämlich.
So nämlich, genau.
Ist aber nun so, dass es keine Überraschung ist, dass Woltemade kein Kopfballspiel hat bei seinen 2,52 Meter. Und das Einzige, was ich aus der Sendung noch heute rausnehme, ist, dass Musiala auf Weltklasse-Niveau das letzte Saison erkannt hat und es zu seinem Thema macht. Woltemade weiß das seit ein paar Jahren und also wir wollen ihm nicht zu nahe treten. Vielleicht ist er ja jede Woche am Kopfballpendel. Aber Musiala mehr Kopfballtore als Woltemade.
Ja, das geht einfach nicht klar. Und er hatte die Abschlusssituation einfach auch in dem Spiel gehabt.
Ich kann euch da jetzt auch jetzt, um von Woltemade kurz wegzukommen, die perfekte Überleitung basteln von St. Pauli zu Heidenheim. Weil St. Pauli nämlich diese Saison die laufstärkste Mannschaft stellt. Also keine Mannschaft in der Bundesliga läuft die Saison so viel. Letztes Jahr war das noch Heidenheim und Heidenheim ist es eben nicht mehr, sondern die sind im Mittelfeld der Bundesliga eben wegen der Doppelbelastung und das war jetzt auch gegen Bochum wieder ein Problem.
Sehr schöne Überleitung, nehme ich sehr, sehr gerne an. Ja, in Bochum war ja die Laufleistung, aber auch so der kämpferische Einsatz, glaube ich, ein Problem. Bochum hat unter Dieter Hecking jetzt zu dem gefunden, was man in Bochum dringend braucht, nämlich Abstiegskampf annehmen und auch so spielen. Alles auf den Platz lassen, sich zerreißen und es dann auch vielleicht ein Stück weit erzwingen durch Einsatz. Das haben sie jetzt ja gegen Union dann in Unterzahl gut gemacht. Dann kam dieser Feuerzeugwurf, der vermutlich dafür sorgen wird, dass diese Mannschaft dann am grünen Tisch noch zwei Punkte mehr bekommt, dass es als Sieg gewertet wird. Was ja auch sicherlich Bochum nochmal neue Hoffnung und neues Leben eingehaucht hat, weil sie ja tabellarisch abgeschlagen waren. Und jetzt dann, wenn es so kommt, wie vermutet, mit zwei Siegen in die Pause gehen können, das motiviert dich natürlich, zeigt dir, dass du noch lebst. Und sie haben in diesem wichtigen direkten Duell gegen Heidenheim, die ihrerseits massiv am Struggeln sind, genau eben das gezeigt, was du machen musst im Abstiegskampf, Herz und Leidenschaft und Kampf und Rennen und Ackern. Und es wurde in dem Fall auch belohnt. Also Bochum ist absolut am Leben.
Ja, und man muss auch nochmal da sagen, das war so ein richtiges Abstiegskampfspiel. Also da wurde wirklich, der Ball lief von einem Strafraum zum anderen. Die haben sich wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen. Da war nicht viel Fußballkultur, da war einfach nur schnell durchspielen, sich dann Gegenpressing, Zweikampf werfen, langer Ball, zweiter Ball. Also all das, was halt Heidenheim im vergangenen Jahr so perfekt gemacht hat. Also du wusstest ja im vergangenen Jahr, wenn du es schaffst, dass wenn du es zulässt, dass das Spiel wild wird, dann gewinnt Heidenheim das. Dann hast du keine Chance, weil sie laufen mehr als du, sie kämpfen besser als du, sie machen im Zweifelsfall ein Standardtor. Und jetzt war das genau so ein Spiel, aber Heidenheim verliert es, weil halt Bochum in allen relevanten Statistiken dafür, Laufleistung, Sprints, Zweikämpfe, überlegen war, weil sie auch auf dem Platz in diesen Zweikämpfen überlegen waren, weil sie auch in der Chancenverwertung dann am Ende überlegen waren. Aber das ist ja das riesige Problem für Heidenheim, weil so ein Spiel wie das gegen Bochum, das war eigentlich in der vergangenen Jahr, war das absolut ihr Traumspiel, absolut genauso gelaufen, wie sie es wollten. Aber das kriegen sie dadurch, dass sie diese Doppelbelastung jetzt haben, dadurch, dass sie auch diese Müdigkeit haben und die Kilometer nicht abreißen können, kriegen sie nicht auf den Platz. Aber Bochum, die sich halt nicht aufgegeben haben zu keinem Zeitpunkt, die kriegen es auf den Platz und die schaffen dann diesen wichtigen, wichtigen Dreier gegen Heidenheim.
So sieht's aus. Und das sorgt dafür, dass sie wirklich Anschluss gefunden haben. Wenn wir die zwei Punkte einfach antizipierend schon mal draufrechnen, dann ist Bochum mit 8 Punkten 2 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Und wir haben ja auch erst 15 von 34 Spielen. Also da ist noch jede Menge Raum dafür zu korrigieren. Man kann eventuell, ich weiß es nicht genau, ja auch im Winter noch ein bisschen was nachlegen in Bochum. Müssen wir mal gucken, wie da die Mittel sind. Aber vielleicht kriegt man ja noch ein bisschen Qualität an Bord. Würde der Mannschaft jedenfalls nicht schaden. Und dann haben wir auch wieder ein offenes Abstiegsrennen. Und das sorgte, also das sah ja vor 2, 3 Wochen wirklich relativ hoffnungslos aus. Nicht nur aufgrund der Punkte, sondern auch aufgrund der Art und Weise. Da hatte man Bochum wirklich schon abgeschrieben. Und die sind jetzt auf einmal wieder im Rennen. Und dieses Rennen wird komplettiert von Holstein Kiel. Die auch ihrerseits, ähnlich wie Bochum, ein furioses Spiel abgeliefert haben gegenüber weite Strecken indisponierte Augsburger, muss man auch dazu erwähnen, die Katastrophenspiel hatten, sind sogar einzeln in Führung gegangen und haben dann aber einfach alles vermissen lassen. Kiel mit vollstem Einsatz und mit ein bisschen Matchglück dann auch einen Torwart auf Augsburger Seite, der einen Katastrophenball durchlässt und danach auch sehr verunsichert wirkte. Das war für Kiel, das war so ein richtiger Festtag. Du hast gemerkt, die Spieler wissen auch, es ist hart. Jede Woche diese Liga, die Qualität reicht nicht aus gegen die meisten Gegner. Aber wenn sich dann ein Fest mal bietet, dann schlagen sie zu und fressen sich satt und haben den FC Augsburg hier so richtig verschlungen und nichts mehr übrig gelassen.
All you can eat.
Ja, sowas von. Oder wie habt ihr gesehen?
Ich hab's nicht gesehen. Deshalb kann ich nur deinen schönen Beschreibungen, kann ich nur schmachtend zuhören und mir vorstellen, was das für ein tolles Spiel gewesen ist.
Also ich finde, man muss dazu ja schon nochmal betonen, dass Kiel in der letzten Saison in der zweiten Liga ja häufiger solche Spiele hatte. Ja? Und dass die dir aber in 15 Spieltagen in der Bundesliga bisher nicht geglückt sind. Logischerweise, weil diese Liga halt eine andere Liga ist. Und dass es auch nur eine kleine Handvoll Truppen gibt, gegen die du das machen kannst, ist ja auch klar. Und dass dann vielleicht dankenswerterweise die Sternenkonstellation so steht, dass du dann es schaffst, gegen Augsburg mal diese Euphorie zu entfachen, die du brauchst, um so ein Kielspiel zu spielen. Das war halt der letzte Spieltag. Was das bedeutet, wo das hinführt und ob das jetzt zu hoch zu bewerten ist, würde ich alles eher mal hinterfragen wollen. Denn nächste Woche wird es schon wieder, nach der Pause wird es schon wieder hart. Aber ich glaube, für die einfach schön so mal reinzugehen mit dem Gefühl, wir sitzen jetzt Heidenheim im Nacken. Und wie ihr schon eben gesagt habt, Bochum, bin noch nicht so sicher, ehrlicherweise, aber wenn sie die 2 Punkte kriegen, dann sitzen da 3 Truppen aneinander, die sich noch ziemlich lange, glaube ich, bekriegen werden. Und dafür musste Kiel jetzt mal 3 Punkte holen. Und die haben sie sich dann ja auch voll verdient.
Und auch mit einer Effizienz vorne drin, die sie lange Zeit vermisst haben. Weil dass sie ganz gut hinten rausspielen können, wenn auch manchmal fehlerhaft, aber dass sie das ganz gut können und auch manchmal zu Chancen kommen, das war auch in den anderen Spielen so. Und jetzt hatten sie mal vorne die Effizienz, aus 8 Torschüssen 5 Tore zu machen. Das musst du ja auch erstmal hinbekommen. Also das Spiel war auch jetzt hier so keineswegs so komplett eindeutig, dass man da sagen muss, Augsburg hatte da gar keine Chance. Aber Augsburg eben auswärts dann auch immer für einen Patzer gut oder mehrere Patzer. Mhm. Augsburg, wenn jetzt Bochum diese Punkte zugesprochen bekommt, dann ist Augsburg in der Auswärtstabelle letzter mit einem Torverhältnis von minus 17 oder so. Also die lassen sich auswärts gerne mal abschlachten. Und dann ist es einfach der perfekte Tag, alles zusammengekommen für Kiel. Und die müssen jetzt daraus auch das Positive rausziehen, um nach der Winterpause angreifen zu können, um eben noch diese Punkte auf Heidenheim oder St. Pauli aufholen zu können.
So sieht das aus. Ja, da hat sich doch jetzt kurz vor Toreschluss noch so einiges getan unten im Tabellenkeller. Da ist auf jeden Fall für Spannung gesorgt und das gilt auch für das obere Drittel, wo wir einen Titelkampf haben, den wir, glaube ich, nach der Bayern-Niederlage gegen Mainz jetzt mal ausrufen können. Nicht nur punktetechnisch, sondern weil auch Leverkusen ganz offensichtlich zur alten Stärke zurückgefunden hat. Und danach haben wir auch ein sehr, sehr spannendes Rennen um die Champions-League-Plätze. Frankfurt mit 27 in bester Ausgangssituation auf Platz 3. Aber danach siehst du wirklich bis Platz 10 im Prinzip, bis VfB Stuttgart, noch jede Menge andere Teams, die, glaube ich, mit einem Auge noch da oben hinschielen können. Gibt es sicherlich einige, die da für die Champions League nicht unbedingt in Frage kommen, aber du hast halt mit Dortmund, Stuttgart auf jeden Fall zwei Teams mal in lauer Stellung, die, glaube ich, gerne Frankfurt und Leipzig da noch angreifen wollen würden auf Platz 3 und 4. Und damit gehen wir mit einer, finde ich, sehr, sehr schönen Tabelle in eine Winterpause. Wir haben für heute alles besprochen. Ihr werdet vielleicht bemerkt haben, dass wir ein, zwei Schnitte heute hatten. Das ist diversen technischen Querelen zuzuschreiben. Ich hoffe, es ist trotzdem für euch genießbar gewesen und wir verabschieden uns jetzt in den Winter. Jungs, habt ihr noch weihnachtliche Grüße abzugeben?
Auf jeden Fall. Habt alle ein schönes Fest. Die Winterpause ist ja gar nicht so lang. Drei Wochen sind, in drei Wochen geht es ja schon weiter. Also so lang ist es gar nicht, wie man denkt. Euch allen da draußen frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Abonniert den Kanal. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Das ist aber ein schöner Weihnachtswunsch, da schließe ich mich an. Denn das ist das, was du ja immer machst, jede Woche prüfen. Und es sind immer noch nicht alle drüben, ne? Also das sind immer noch nicht alle da.
Es gibt aber auch ein paar, die es mittlerweile als Joke auch extra nicht machen.
Ja. Wobei sich mir nicht erschließt, wo da die Pointe sein soll.
Ja.
Ja, irgendwas
vielen gegen Dank, Eddie dass ihr uns so nicht helft. Ja. Vielen grausam. Dank, dass ihr uns nicht helft, erfolgreich zu sein.
Nett, ich kann sentimental erzählen, dass ich mich für das Jahr mit euch dreien bedanken möchte, denn es ist jede Woche eine Ehre aufs Neue, sich mit euch zu zanken über Fußball. Und da freue ich mich. Wird hart jetzt die nächsten drei Wochen. Jetzt werde ich mir so Premier League angucken und so einen Scheiß. So, und dann mal gucken, was so. Aber dann ab 13. Januar wieder und dann Werder Bremen im Europapokal.
Ja, es ist wirklich keine große Winterpause. Es ist, glaube ich, zwei Wochenenden und dann geht es schon mit einem Doppelspieltag wieder weiter. Also es ist wirklich eine sehr kurze Winterpause dieses Jahr.
Aber an der einen Stelle noch, Nils, herzlichen Glückwunsch und fröhliche Weihnachten zum neuen Trainer. Ne? Also scheint ja so zu sein, als ob ihr einen habt jetzt, ne? Auf den ihr vertraut.
Wir werden sehen, was das neue Jahr bringt. Es bringt für den HSV ein schwieriges Auftaktprogramm und das wird Prüfstein sein für den Trainer. Und da muss er hoffentlich durchkommen, weil wenn nicht, hast du nämlich die nächste Diskussion in Hamburg. Aber das wäre dann ein Thema für zweite Bundesliga und auch das wird es im neuen Jahr natürlich wieder in frischen Ausgaben geben. Euch ganz vielen lieben Dank fürs Zusehen, dass ihr Bundesliga Woche für Woche durch eure Guckzeit, durch eure Lebenszeit unterstützt. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare. Die lesen wir auch wirklich jedes Wochenende oder sagen wir mal jeden Montag konsequent durch. Und deswegen werdet ihr auf jeden Fall gesehen und gelesen und gehört. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann ist das natürlich für uns auch immer so eine kleine Zeit, in uns zu gehen und zu schauen, was wir vielleicht auch verändern können zum Guten. Ansonsten herzlichen Dank einfach fürs stetige Unterstützen und Dasein an euch und ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Das war's von uns. Wir sehen uns dann mit Bundesliga in 2025. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Weihnachtsurlaub!